Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden. Und zwar mit Ruth.
Und mit Florian. Jetzt hättest du das fast nicht mehr bis zum Ende geschafft, gell? Ich habe es genau gehört. Fast abgesoffen.
Ja, wir haben es auch erst 118 Mal gesagt, da kann man das schon mal vergessen, unser Intro. Ich auch noch am Anfang sagen möchte, was mir jetzt wieder eingefallen ist, weswegen ich kurz gestockt habe beim Intro, weil ich darüber nachgedacht habe, was ich zu Beginn sagen möchte. Ich möchte zu Beginn sagen, nebenan ist eine Baustelle. Die ist hier zwar schon seit Sommer, da ist das Haus, das neben dem Haus steht, in dem ich sitze, ja, im Wesentlichen auf die Außenbauern reduziert worden, jetzt machen sie innen drin alles neu.
Entkernen nennt man das.
Es ist nicht komplett entkernen, also die haben einfach nur irgendwie alles, sämtliche Fenster, sämtliche Böden, sämtliche Heizungen, alles rausgerissen, was man irgendwie so rausreißen kann, ohne dass man die Wände rausreißt. Ja, jetzt tun sie alles neu rein und zwischenzeitlich war es auch mal eine Zeit lang ruhig und jetzt fängt es wieder an und heute haben sie was besonders Lautes. Also wenn ihr Geräusche hört, die nicht in einem Podcast zu hören sein sollten, dann tut's mir leid. Vielleicht machen sie eh bald Mittagspause. Ein Großteil wird vermutlich in der Nachbearbeitung noch weggehen durch die diversen Filter. Aber ich wollte vorwarnen, es kann zu Baustellengeräuschen kommen.
Wenn du sagst, sollte nicht in einem Podcast vorkommen, es sei denn, es ist ein Baupodcast. Gibt es sowas? Baupod?
Es gibt sicherlich Bauarbeiter-Podcast oder sowas.
Das würde ich mir anhören, glaube ich.
Was, ernsthaft?
Na, so Home Improvement. Ach so sowas Heimwerker, da gibt es gerade Tausende wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Das wäre was für mich, ja. Wenn ich Baustellenlärm höre, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen abdriften und daran denken, was ich als nächstes in Angriff nehmen kann.
Ja, da bist du ja auch mittlerweile erfahrene Podcasterin. Kannst du deinen eigenen Heimwerkerin-Podcast machen?
Das stimmt, das könnte ich. Das wird sogar richtig Spaß machen, glaube ich. Also jetzt nicht, dass das nicht... Es ist noch früh, es geht schon wieder los. Okay. Back to Science.
Back to Science. Und wir sind auch back, weil wir waren, wenn diese Folge veröffentlicht wird, schon in Darmstadt und haben unser Universum live in Darmstadt aufgeführt. Ich hoffe mal, es ist gut gelaufen. Ich hoffe mal, die Züge sind alle so gefahren, wie sie fahren sollten. Oder zumindest so, dass wir dahin kommen, früher oder später, wo wir hingewollt haben.
Oh Gott, ich krieg schon wieder, mir stellt schon wieder die Nackenhaare auf, nur beim Gedanken am Zug fahren. Oh.
Ja, und wir werden da schon hingekriegt haben.
Es wird alles gut gelaufen sein.
Wir werden eine Show gespielt haben und sie wird hoffentlich gut gewesen sein und ihr werdet hoffentlich Spaß gehabt haben, ihr, die ihr dort wart.
Und wir werden viele von euch getroffen haben.
Ja, vermutlich mal.
Weil das haben schon einige Leute angekündigt. Bis Darmstadt, wir sehen uns in Darmstadt. Und ich dachte, okay, cool.
Es waren auf jeden Fall mehr als zwei, also das heißt, das Publikum ist größer als die Leute auf der Bühne.
Schauen wir mal, wie viel es dann wirklich gewesen sein werden.
Genau, das werden wir in der nächsten Folge erzählen können, wenn wir dann auch wirklich wissen, was passiert ist in Darmstadt. Ihr könnt übrigens auch noch am 6. Dezember, weil das ist auch schon bald, es ist glaube ich in 3 Tagen, wenn diese Folge veröffentlicht wird, nach Wiener Neustadt kommen. Da gibt's auch nochmal das Universum live in der Bibliothek im Zentrum und der Eintritt ist frei und die restlichen Termine gibt's dann wie immer am Ende dieser Folge, wo wir noch überall zu sehen sind. Aber ich dachte, ich fange nochmal mit Wiener Neustadt an, weil das ist schon bald.
Damit es niemand verpasst.
Genau. So, und dann habe ich gedacht, mache ich das, was du in der letzten Folge gemacht hast und was diverse Hörerinnen und Hörer gesagt haben, dass öfter gemacht werden sollte, nämlich Tipps. Du gibst dir immer Musiktipps, weil du lieber Musik hörst, statt Bücher zu lesen. Ich lese lieber Bücher, anstatt Musik zu hören, deswegen gebe ich Buchtipps. Und ich habe mir gedacht, jetzt so in der Vorweihnachtszeit, wo vielleicht der eine oder die andere mal ein bisschen freie Zeit hat, um Bücher zu lesen, gebe ich mal ein paar Buchtipps. Und zwar mehr als zwei, aber zwei Kategorien an Buchtipps. Zuerst mal so ein bisschen was zur Realitätsflucht, habe ich gedacht. Das kann ja nie schaden angesichts der Realität, wenn man ein bisschen so eine Welt haben will, eine Buchwelt, in die man sich flüchten kann, in die man sich verlieren kann, dann empfehle ich die Bücher von Octavia Butler. Die kann man wirklich sehr, sehr schön lesen und vor allem, also eh alle, aber insbesondere die, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Patternist-Serie, Pattern Master.
Pattern, also in Muster?
Muster, im Muster, genau.
Okay. Musterist wird es nicht heißen.
Die Wikipedia sagt tatsächlich Musternisten, was ich für einen ziemlichen Quatsch halte. Also da ist auch gleich ein Problem. Also viele der Bücher, die ich jetzt gerade empfehle, sind noch nicht auf Deutsch erhältlich oder beziehungsweise sind antiquarisch auf Deutsch erhältlich. Aber diese Patternist-Serie von Octavia Butler, die ist wirklich hervorragend und Patternist ist eine Person, die das Pattern kontrollieren kann. Damit ist nicht viel geholfen, wenn man nicht weiß, worum es geht. Aber im Wesentlichen ist es eine Buchserie, die von telepathisch begabten Menschen handelt. Also das erste Buch der Serie, also das erste Buch, das erschienen ist, 1976, das spielt auf einer Zukunftserde, also auf der Erde in der Zukunft. Und da leben halt Menschen, die telepathisch begabt sind, und der Pattern Master ist derjenige, der quasi die Gedanken aller anderen Menschen kontrollieren kann. Das muss jetzt nicht irgendwie bös sein, sondern der ist halt einfach der Chef von allen Telepathen, und der kann die telepathischen Kräfte aller anderen Telepathen verwenden und einsetzen und so weiter und muss die nutzen, um gegen eine ja mutierte Version der Menschheit zu kämpfen, sich zu schützen, die alle irgendwie eine fiese, ansteckende, böse Krankheit haben. Ja, es klingt jetzt so, wie ich es jetzt so beschreibe. Wir haben ja schon festgestellt, ich bin nicht gut im Bücher beschreiben, das merke ich jetzt gerade wieder.
Es klingt so ziemlich, es ist, also mein Bullshit-Alarm ist gerade schon ziemlich hochgegangen.
Nein, aber
fiese, mutierte Menschen, es ist so Zombie.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt in den weiteren Bänden wird es ja noch ausgeführt, beziehungsweise auch in dem ersten Buch wird es ausgeführt. Also die Menschen, für die ist eh alles okay. Das sind einfach nur Menschen, die sich durch eine außerirdische Krankheit genetisch verändert haben und halt einfach anders sind. Und das ist auch eins der großen Themen von Octavia Butler in den Büchern. Also alles so, dass die Angst vorm Anderssein, Geschlecht, Rasse und so weiter, das sind alles Themen, die in ihren Büchern sehr, sehr relevant sind und auch in dem Buch sehr, sehr relevant sind. Und dafür hat sie dann auch jede Menge Preise bekommen für die meisten ihrer Bücher. Und diese Pattern Master, Patternist Serie ist wirklich absolut hervorragend. Wie gesagt, es gibt insgesamt 5 Bücher. Ein Buch davon hat sie quasi verstoßen. Das ist irgendwie so, ja, halt irgendwie grottig. Ich hab's, wenn man sucht, kann man es immer noch irgendwo finden. Ich habe es gelesen. Ja, es ist wirklich grottig. Es muss auch nicht gelesen werden, wenn man die ganze Serie verstehen will. Insgesamt sind es 4 Bücher: Pattern Master, Mind of My Mind, Wild Seed und Clay's Ark, die so die komplette Geschichte beschreiben, so unterschiedliche Stadien dieser Entwicklung hin von der normalen Welt, wie wir sie kennen, bis dann eben zu dieser Science-Fiction-Welt, wo die telepathischen Patternists mit den mutierten Clay Arcs, wie sie heißen, zu tun haben. Und es ist klassische Science-Fiction, aber halt Science-Fiction, die halt wirklich ja Probleme verhandelt, die heute immer noch absolut relevant sind. Also wie gesagt, Rassismus, Sexismus, Angst, Unterdrückung, all das, das hat Octavia Butler aufgrund ihrer Biografie vermutlich alles selbst erlebt, aber dann eben auch ziemlich gut in diese Bücher eingearbeitet. Und ich habe die im Sommer, glaube ich, alle gelesen und wirklich in einem Rutsch alle durch, ist wirklich absolut hervorragend. Man kann sich alle Bücher als ein E-Book kaufen, man kann die Taschenbücher alle kaufen. Auf Deutsch habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Es sind alle mal übersetzt worden, irgendwann in den 80ern. Vielleicht kriegt man sie noch. Und überraschenderweise ein Buch ist aktuell übersetzt worden. Also eins von den 4 ist eine aktuelle Übersetzung, alle anderen
aber
nicht.
Aber nur eins.
Vielleicht kommt da auch noch was, weil Octavia Butler, nachdem sie so in den 70er, 80ern sehr populär war, zumindest in der Science-Fiction-Szene sehr populär war, hat sie jetzt so in den letzten Jahren wieder noch einen Popularitätsschub bekommen, was ihr persönlich nichts mehr nutzt. Die ist 2006 gestorben. Aber nach ihr zum Beispiel ist der Landeplatz am Mars benannt, wo Perseverance, oder Perseverance, hab ich schon vergessen, wie das Ding heißt. Percy.
Percy, genau.
Perseverance, der Mars Rover mit dem Hubschrauber obendrauf. Als der gelandet ist, ist er auf einem Ort des Mars gelandet, der mittlerweile offiziell Octavia E. Butler Landing heißt. Er ist nach ihr benannt worden, obwohl sie meines Wissens nach nichts über den Mars geschrieben hat. Aber ist ja auch wurscht, kann man ja trotzdem machen.
Und war jemand dann Fan wahrscheinlich.
Durchaus. Und eins ihrer Bücher ist vor kurzem auch als Serie, ich glaube auf Netflix, veröffentlicht worden. Kindred heißt es.
Kindred spricht man das.
Kindred. Echt? Ist mein Leben lang falsch ausgesprochen. Schauen.
Ja, weißt du, ich habe auch immer Perseverance, ich weiß es nicht. Das ist ja das Problem, die Engländer korrigieren einen ja nicht. Man kann ja dort irgendwie jahrelang leben und alles immer falsch sagen. Das ist, man merkt es dann nach einer gewissen Zeit, merkt man es, wenn man so ihr oberes Augenlid so ganz leicht minimal zucken sieht.
Wenn du zum 100. Mal die Worcester-Soße bestellt hast.
Ja, genau. Während du in Gloucester zu Mittag gegessen hast.
Genau, ja. Ja, auf jeden Fall hier, was, ich habe schon vergessen, was, Kindred. Kindred.
Kindred.
Kindred,
you're
okay.
You're a kindred spirit zum Beispiel, okay. Sagt man da.
Gut, also Kindred ist auch eins ihrer Bücher aus dem Jahr 1979 und das ist jetzt verfilmt worden. auf Disney Plus ist es, Entschuldigung, nicht auf Netflix, Disney Plus, und auch eine sehr, sehr gute Serie. Geht es um eine Schriftstellerin, junge schwarze Schriftstellerin aus den USA, die dann plötzlich durch nicht näher spezifizierte Wege in der Zeit zurückreist. Also sie wacht quasi auf und ist in der Vergangenheit, und zwar in der Vergangenheit, wo Sklaverei in den USA noch gang und gäbe war, und trifft dort dann quasi ihre Vorfahrin oder ihre Vorfahren, die halt da als Sklavinnen auf irgendeiner Plantage leben, und ja, springt dann mehr oder weniger unkontrolliert immer hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit, und ist sehr, sehr spannende Serie und sehr, sehr gutes Buch. Also ihr könnt eh alles von Octavia Butler lesen, was ihr so kriegt. Ist vermutlich alles gut, was man so findet.
Bis auf das verstoßene Buch.
Ich habe es auch gelesen, man kann es eh lesen, aber das ist wirklich nichts Besonderes.
Ich wünschte, ich wäre auch so cool und würde einfach ein Buch von mir verstoßen.
Ja, du hast ja erst zwei.
Ich habe erst zwei, da fällt die Auswahl leicht.
Oh Gott. Ja, also das ist mein Science-Fiction- oder Roman-Buchtipp für die Feiertage. Octavia Butler, insbesondere die Patternist-Serie oder alles andere, was ihr noch findet. Lest das, da kann man sich wirklich schön verlieren in dieser Welt. Und wer sagt, nein, ich will keine fiktiven Geschichten, ich will harte wissenschaftliche Realität, ich will nur Sachbücher lesen und sonst nichts, habe ich auch was ich vor kurzem gelesen habe und sehr gut befunden habe. Und zwar das aktuelle Buch von Marcus du Sautoy. Das ist ein Mathematiker aus Großbritannien, der insbesondere bekannt dafür ist, dass er sehr gut Wissen vermitteln kann, und der schreibt schon seit Jahren absolut wunderbare Bücher über Mathematik, und sein aktuelles Buch heißt Around the World in 80 Games. Aha. Und es ist im Prinzip das, er reist um die Welt und schaut sich an, was spielen die Leute dort für Spiele und was hat das mit Mathematik zu tun und was hat das mit den Menschen zu tun und wie haben sich diese Spiele entwickelt, welche Spiele haben welche anderen Spiele inspiriert, welche Spiele haben Mathematik inspiriert, welche Mathematik hat Spiele inspiriert und so weiter. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Meines Wissens nach auch noch nicht auf Deutsch erhältlich. Aber wer es unbedingt auf Deutsch lesen will, wird es vermutlich bald irgendwann auf Deutsch bekommen, beziehungsweise hat die Möglichkeit, die anderen Bücher von du Sautoy zu lesen, die auf Deutsch schon erschienen sind. Da kann man auch alles lesen. Von dem ist alles hervorragend verständlich und unterhaltsam und faszinierend beschriebene Mathematik.
Cool.
Ja.
Ich glaube, das werde ich meiner Nichte schenken. Die macht gerade Matura und hat so mit Mathematik zu kämpfen. Die würde mich, Gott sei Dank, hassen.
Ja, für das sind Tanten da.
Stimmt, der Luxus einer Tante.
Das mache ich aber auch immer. Meine Neffen und Nichten, die kriegen auch immer nie die Geschenke, die sie sich wünschen. Die kriegen das, was ich ihnen schenken will.
Ja, eh.
Die kriegen das, was ich für sie als richtig empfinde und fertig.
So ist es. Aber ich bin da voll bei dir. Ich meine, wünschen kann man sich immer was. Ja, aber wozu sind Wünsche da? Ja, wohl nicht, um erfüllt zu werden, oder? Sonst wären sie ja keine Wünsche mehr.
Die Eltern haben den Job. Die müssen die Wünsche der Kinder erfüllen. Ja, das ist der Job der Eltern.
Manche, ja.
Aber Tanten und Onkel, die können sich da frei bewegen. Ist hier, meine Theorie frei, der Verwandtschaft.
Ja, ja. Nein, das ist absolut korrekt. Ja, so ist es.
Ja, soweit zu den Buchempfehlungen und jetzt zur Wissenschaft. Zur Wissenschaft, die wir in der letzten Folge diskutiert haben, aber das war noch off-air, wie wir noch nicht aufgenommen haben. Die Wissenschaft wurde auch in der Telegram-Gruppe diskutiert und ich habe gedacht, ich nehme sie so als Einleitung für die eigentliche Geschichte, die ich heute erzählen will. Wenn du dich erinnerst, beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, haben wir kurz über einen Artikel diskutiert, der die Überschrift trug: Interstellarer Tunnel entdeckt. Forscherteam findet Verbindung zu anderen Sternensystemen. Ja, das hat viele in unserer Telegram-Gruppe aufmerksam gemacht und es ist ja tatsächlich eine Schlagzeile, wenn man sie jetzt einfach nur so für sich hernimmt, die durchaus dazu geeignet ist, dass man mal so die Augenbraue hochzieht, wenn man es kann.
Ja, und vor allem, weil wir dann vielleicht auch gesagt haben, dass es jetzt nicht ganz komplett total falsch ist.
Ja, aber das ist fast schon zu positiv ausgedrückt. Es ist nicht ganz komplett total falsch, aber wenn man sagen will, ich möchte eine Schlagzeile schreiben, die wirklich maximal irreführend, aber nicht ganz komplett total falsch ist, ja, dann schreibe ich sowas.
Man könnte auch die schöne Beschreibung, es ist nicht einmal falsch, wählen für diese Schlagzeile.
Ja, stimmt.
Ne? Das wird auch passen.
Es geht um Forschung, es ist echte Forschung, das hat sich nicht einfach irgendwer aus dem Hintern gezogen, diese Schlagzeile. Und zwar geht's um einen wissenschaftlichen Artikel, der den zugegebenermaßen nicht ganz so dramatischen Titel The SRG eRosetta Diffuse Soft X-Ray Background Part 1 The Local Hot Bubble in the Western Galactic Hemisphere trägt.
Boah, was für ein Satz. Boom.
Also der SRG eRosetta Diffuse Weiche Röntgenhintergrund Teil 1, die lokale heiße Blase in der westlichen galaktischen Hemisphäre. Das ist die Arbeit, um die es geht, wo angeblich interstellare Tunnel entdeckt wurden.
Ja.
Über Erosite haben wir auch schon mal gesprochen, glaube ich. Das war diese große Röntgendurchmusterung des gesamten Himmels, das Projekt, das dann nicht ganz zu Ende geführt werden konnte.
Naja, eben nicht des ganzen Himmels. Ne?
Ja, weil es nicht, es sollte der ganze Himmel sein, aber es war dann nicht der ganze Himmel, weil die Hälfte des Projekts von Russland betrieben wurde und ja, Russland hat dann irgendwann beschlossen durchzudrehen. Drum hat man da die Zusammenarbeit eingestellt, aber Daten gibt's und jetzt hat man sich das angeschaut und mit Röntgenstrahlen kann man jede Menge schauen. Zum Beispiel da, wo heißes Gas irgendwo sich befindet, heißer Staub und so Zeug, da kommt oft Röntgenstrahlung weg davon. Aber wenn man sich durch die Röntgenstrahlung kartiert, kann man halt schauen, ja, wie ist das ganze Gas verteilt, die interstellare Materie, das ganze Zeug, was zwischen den Sternen ist und so weiter. Und das haben die gemacht in einer sehr, sehr schönen, langen Arbeit, sehr, sehr technisch und so weiter. Und eins der Dinge, die sie da unter anderem entdeckt haben, sind, ich zitiere das jetzt mal aus dem Abstract, Tunnels of dust cavities filled with hot plasma potentially forming a wider network of hot interstellar medium. Oder anders gesagt auf Deutsch, du hast halt den interstellaren Raum. Da ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was da, unter anderem eben Staub, ja, so Staubteilchen, Zeug, das halt so rumfliegt zwischen den Sternen und mal mehr, mal weniger. Das heißt, du kannst die Dichte messen und es gibt Bereiche, wo die Staubdichte im interstellaren Raum geringer ist. Und das ist das, was die Höhlen genannt haben. Ja, also es ist auch ein bisschen irreführend, das so zu nennen.
Naja, kann man schon, es sind Aushöhlungen quasi, ne?
Ja. Also ist natürlich alles etwas, was man sich auf sehr, sehr großen Maßstäben anschauen muss. Also wenn du da jetzt rumfliegst als einsame Astronautin, dann siehst du ein Staubteilchen und dann fliegst du wahrscheinlich nochmal irgendwie 10 Jahre weiter, bevor du das nächste Staubteilchen siehst, so ungefähr. Ja. Bisschen überspitzt gesagt. Aber auf großen Skalen, ja, da ist natürlich die Staubdichte unterschiedlich, weil immer wieder mal ja Sterne explodieren, Supernova, die Supernova schiebt den Staub dann ein bisschen hin und her, also du hast halt unterschiedliche Verteilungen. Und ja, jetzt hast halt Bereiche geringer Staubdichte, diese Regionen, wo die Staubdichte gering ist, da ist tendenziell heißes Plasma drin, also halt Gasteilchen, die halt von Supernova-Explosionen oder Sternminden aufgeheizt worden sind und so. Da gibt Schockwellen, die verdrängend ist und dann haben sich eben diese hohlen, tunnelartigen Strukturen gebildet und das, was die Daten jetzt bei der ersten Betrachtung zeigen, ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, da müssen wir noch weiterschauen, aber es könnte potenziell so ein Netzwerk geben, das dieses interstellare, das heiße interstellare Medium durchzieht. Also dass da wirklich so interstellare Tunnel sind. Insofern ist der Begriff aus der Schlagzeile tatsächlich korrekt, aber wenn man nicht erklärt, was das ist, dann kriegt man die völlig falsche Empfindung zu dem ganzen Thema.
Ja.
Du bist beeindruckter vom interstellaren Tunnel.
Ja, naja. Nein, ich finde es schon, ich meine, man muss ja Dinge ja auch immer so formulieren, dass man einen Bezug dazu hat. Naja, also zu diesem Röntgen. Also es ist ja alles so unfassbar dünn und da ist ja so eigentlich so unfassbar nix. Da ist ja so viel weniger als in einem jetzt perfekten Ultrahochvakuum auf der Erde. Ich weiß nicht, um irgendwie eine Art von Realitätsbezug oder dass man sich das irgendwie vorstellen kann herzustellen, verwendet man dann halt irgendwie so Begriffe. Also ich würde jetzt mal sagen, dass das nicht unbedingt sogar bös gemeint haben, das mit den Tunneln. Vielleicht schon.
Ja, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Also dieser Artikel, das war von der Seite T3N, was immer auch das sein mag, Digital Pioneers, keine Ahnung, was für eine Nachrichtenseite das ist.
Habe ich nie gehört.
Aber ich habe jetzt mal interstellarer Tunnel in eine Suchmaschine eingegeben und mir alle Nachrichtenartikel ausgeben lassen. Und nachdem ich das gesehen habe, was da rauskommt, ist das, was T3N geschrieben hat, noch absolut das Seriöseste. Also wirklich, der MDR, der eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, wo man denken sollte, da sollten zumindest ein paar Leute dabei sein, die irgendwie Ahnung haben, aber okay, gut, da geht es um Astronomie, da ist selten mehr dabei, der die Ahnung hat, aber das ist wirklich, das schockiert mir jetzt gerade echt. Der Artikel ist überschrieben mit Wurmlöcher, Fragezeichen, Forscher entdecken interstellaren Tunnel in der Milchstraße und der Teaser, also der erste Absatz lautet so, Forscherinnen und Forscher haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht. In unserer Milchstraße gibt es interstellare Tunnel, die verschiedene Sternbilder miteinander verbinden.
Oh Gott, da kriegt man so richtig so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ja. Vor allem was schade ist, dass es halt das was richtig beeindruckend und richtig cool an dem Ding ist, da irgendwie runterspielt oder verbirgt, ja, weil, dass man das interstellare Medium mittlerweile über seine Röntgenstrahlung mit der Auflösung irgendwie kartografieren kann, dass man da irgendwie Verdichtungen und Strukturen und Netzwerke entdeckt. Ich meine, das ist ja das Coole eigentlich. Ja. Und nicht, dass das Zivilisation, bla bla bla. Ich meine, ne?
Ja.
Leute wollen das immer hören, wo sind die anderen und so, klar, aber das eigentlich Lauernde ist ja, was Erosita kann und das Tragische halt auch, warum Erosita nicht das kann, was es eigentlich gekonnt hätte, nämlich noch irgendwie der 5 Jahre länger all das beobachten, was es bis jetzt beobachtet hat und dann halt eine richtig, richtig tiefe, richtig orge Karte vom interstellaren Medium und zwar nicht nur in der Milchstraße, sondern überall rundherum zu erstellen. Ja.
Das ist alles schwer zu erklären vermutlich und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Artikel so schlecht sind, weil auch das mit dem Verbinden verschiedene Sternbilder miteinander.
Also ja, es ist so.
Ich gehe davon aus, dass irgendeiner der beteiligten Forscherinnen und Forscher erzählt hat, gesagt hat oder vielleicht steht sogar in der Pressemitteilung drin, müssen wir jetzt mal nachschauen, dass die nächstgelegene Bubble quasi die ist vom unserem nächstgelegenen Stern, ja, Alpha Centauri. Das heißt, da wird es irgendwo was mit Centaurus heißen wahrscheinlich. Und dann hat vielleicht mal wer erwähnt, ja, Alpha Centauri, Sternbild Centaurus. Und dann, bumm, hast schon einen Tunnel durch die Sternbilder und so.
Ja, ja, so schnell geht das. Ja. Also es ist wieder unfassbar, wie wenig Vorstellung die meisten Leute eigentlich haben. Ich meine, natürlich ihr natürlich nicht. Aber die so der Durchschnittsmensch, ne? Was mit Sternbildern, aha, und wo ist das alles? Ach so, Sterne, ah ja, stimmt, Feuerbälle, urweit weg, aha. Na, das ist, die Leute haben das überhaupt nicht parat und es ist ihnen überhaupt nicht irgendwie abrufbar und bewusst, was das alles ist da oben da draußen.
Ja, weil die Leute unseren Podcast nicht hören. Es müssen mehr Leute unseren Podcast hören. Nur dann wird das was mit der Welt.
Also wir uns noch, es muss noch unterschwelliger, noch niederschwelliger war das Wort, noch niederschwelliger sein.
Weiß ich, oder das Gegenteil von niederschwelliger, also man muss den Leuten anschreien auf der Straße. Es muss wirklich so gigantische Leinwände, irgendwie Autos mit Lautsprechern, die durch die Straße fahren und schon in unserem Podcast abspielen und so.
Ja, aber das ist ja niederschwellig, wenn es überall auf dich einprasselt, wenn null Barriere zum Konsum der Information besteht. Genau das bedeutet ja niederschwellig.
Das ist Gehirnwäsche.
Keine Barriere. Tja, es ist ein schmaler Grat, wie immer.
Ja.
Oder ein schmaler interstellarer Tunnel zum nächsten Sternbild.
Ja, genau. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr weiter eingehen auf diese Arbeit, weil wie gesagt, ich wollte es nur erwähnen, weil sie gut zu dem Hauptthema passt und weil halt in unserer Telegram-Gruppe und anderswo auch drüber geredet wurde und weil es halt wirklich ja grauenhafter Wissenschaftsjournalismus in dem Fall war.
Ja.
Aber die eigentliche Geschichte handelt von was ganz anderem. Und zwar handelt sie von Tunneln in der Milchstraße. Nein, nicht ganz.
Quantentunnel.
Nein, überhaupt nicht. Tunnel kommen eigentlich gar nicht vor. Ich habe die Geschichte die Tür zum Sonnensystem genannt.
Okay. Die Tür in der Glaskugel, die uns umgibt, wo die Sterne drauf festgemacht sind, oder wie?
Ja, in einem gewissen Sinne ja. Also es geht um Folgendes. Ja, das ist auch etwas, was sich viele Leute, die jetzt nicht so sehr in der Astronomie drin sind, schwer vorstellen können. Es geht um die Frage, wie die Dinge sich bewegen da draußen. Wie kommt überhaupt zum Beispiel etwas ins Sonnensystem hinein? Beziehungsweise, fangen wir anders an. Ja, stell dir vor, du hast eine Raumsonde und du fliegst mit der Raumsonde zum Jupiter und dann soll die Raumsonde den Jupiter umkreisen.
Mhm.
Dass man nicht einfach dahin fliegen kann und dann ja so
bremsen.
Einfach so lenken, einschlagen und die Bremse drücken und dann.
Also genau, das sich ist, einschleifen.
Das ist alles nicht so einfach, weil das kannst du schon machen, ja. Aber wenn du es nicht richtig machst, wenn du einfach nur den Jupiter anvisierst und dann hinfliegst und ausreichend schnell bist, weil du musst ja schnell sein, dass du von der Erde bis zum Jupiter kommst. Aber wenn du dann zu schnell bist, ja, dann wird dich die Gravitationskraft des Jupiters natürlich einfangen, ablenken und dann schleudert es dich einmal um den Jupiter rum und dann bist du wieder weg. Dann hast du ihn einmal kurz gesehen, aber du bist nicht in einer Umlaufbahn um den Jupiter.
Was ja Raumsonden auch machen.
Machen die auch, ja, genau. Mhm. Aber wenn du wirklich eingefangen werden willst, also dauerhaft ein Objekt umkreisen willst, das ist gar nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Mhm. Das hängt alles von den Geschwindigkeiten ab. Du musst die richtige Geschwindigkeit haben, du musst im richtigen Moment bremsen, du kannst nicht einfach irgendwie von irgendwo angeflogen kommen und so weiter und so fort. Und was für Raumsonden gilt, gilt natürlich für alle anderen Himmelsobjekte auch. Und deswegen ist die Frage, wie kommt etwas ins Sonnensystem rein? Eine Frage, die gar nicht so trivial ist. Also es geht jetzt wirklich nicht jetzt um sowas wie zum Beispiel Oumuamua.
Das Raumschiff.
dieses interstellare Objekt, diesen Asteroiden, der eben aus dem interstellaren Raum kam, der von einem anderen Planetensystem ausgeworfen wurde und dann durch den interstellaren Raum geflogen ist und ja, zufällig halt ins Sonnensystem reingeflogen ist, der ist einmal um die Sonne rumgeflogen und dann wieder raus. Ja, genauso wie ich es gerade bei der Raumsonde von Jupiter erzählt habe.
Hat ihnen nicht gefallen, was sie gesehen haben, kann man ihnen nicht verübeln. Ja.
Ja, der war aber sehr, sehr schnell, weil er halt von draußen gekommen ist und die Geschwindigkeit war halt zu schnell, als dass die Sonne ihn festhalten hätte können. Das ist so ein temporärer Einfang. Die Frage, die wir jetzt uns anschauen wollen, ist wirklich, wie kann etwas von außen dauerhaft eingefangen werden. Also wirklich ein interstellarer Komet, Asteroid, vielleicht sogar so einer von diesen vagabundierenden Planeten, die da überall rumfliegen. Ja, also ist jetzt nicht akut, dass sowas kommt. Wir brauchen es auch nicht dringend. Also wir brauchen jetzt nicht einen extra Planeten, brauchen wir eh nicht. Aber man kann sich überlegen, was müsste passieren, damit das Sonnensystem sich einen zusätzlichen Planeten von außerhalb einfangen kann. Sodass der wirklich dauerhaft die Sonne umkreist. Nicht wieder rausgeschleudert wird, auch nicht mit der Sonne kollidiert, sondern dauerhaft die Sonne umkreist.
Und da vernachlässigen wir jetzt mal irgendwie die anderen Planeten, die schon da sind und die das irgendwie stören können, sondern es geht nur um die Sonne, ne?
Ja, die anderen Planeten sind da jetzt wurscht. Also in der Praxis natürlich nicht, da wird schon Dynamik abgehen, aber jetzt für den Einfang ist die Sonne das Relevante. Mhm. Und da ist eine wissenschaftliche Arbeit erschienen vor einiger Zeit und die heißt passenderweise Permanent Capture into the Solar System. Mhm. Weil genau darum geht. Wie kommt was ins Sonnensystem rein? Und zwar so, dass es auch da bleibt. Wie gesagt, wir haben keinen temporären Einfang, geht um den dauerhaften Einfang. Und natürlich hat sich die Wissenschaft, in dem Fall die Himmelsmechanik, mit sowas schon beschäftigt. Aber das waren jetzt immer, ja, erstens Computersimulationen, also wirklich rein so numerisch durchgerechnet und meistens auch immer mit Zeitlimit, weil, gesagt, du hast halt einen Computer, den kannst du nicht unendlich lang laufen lassen. Das heißt, man hat mir gesagt, okay, wenn das Ding jetzt da 1 Milliarde Jahre um die Sonne rumgekreist ist, dann sagen wir halt, das bleibt jetzt dauerhaft da. Ist eh nicht unplausibel, aber man kann es auch anders machen, wenn man es theoretisch durchrechnet. Also jetzt nicht am Computer simuliert, sondern wirklich so mit Formeln und Gleichungen und Theorie halt. Und das haben die gemacht. Und, das wird dich freuen, da ist noch etwas anderes inkludiert, was in den früheren Arbeiten zum Thema nicht inkludiert war. Weil, auch das ist etwas, was man sich klar machen muss, es reicht nicht, wenn du jetzt die Sonne hast und du hast eben, sagen wir mal, einen vagabundierenden Planeten von außerhalb. Ja, der fliegt da so frei durch die Milchstraße, mal hier, mal dort. Und jetzt überlegen wir, kann dieser Planet eingefangen werden von der Sonne? Und die Antwort ist nein. Weil du hast zwei Himmelskörper, die Sonne und diesen Planeten, und die sind zu Beginn nicht in einer gebundenen Konfiguration. Der Planet umkreist nicht die Sonne. Und wenn er das nicht tut, dann wird er es auch nie tun von selbst.
Nie?
Von selbst nicht, weil der hat eine Geschwindigkeit, der bewegt sich. Und wenn die Geschwindigkeit groß genug ist, weil fliegt der frei durch die Milchstraße. Das heißt, der hat auf jeden Fall schon mal mehr als die Fluchtgeschwindigkeit aus dem Sonnensystem, weil sonst wäre er an irgendwas gebunden. Und der fliegt frei rum. Und wenn der jetzt an die Sonne rankommt, wenn der nahe genug an der Sonne vorbeifliegt, ja, dann wird er abgelenkt. Aber dann fliegt er wieder raus. Der muss irgendwie Energie verlieren.
Ja, aber gibt's da nicht eine Möglichkeit, dass die Sonne ihm genau so entgegenkommt, dass es sich genau ausgeht mit der Geschwindigkeit und mit den Vektoren und Richtungen und so weiter? Ist es wirklich unmöglich?
Wirklich unmöglich, dass du ankommst. Also, kann ich jetzt spontan tatsächlich nicht sagen, zu lang her, dass ich diese ganzen mathematischen Formeln da mich damit beschäftigt habe, aber sag mal, in der Praxis ist es möglich.
Extrem unwahrscheinlich.
Weil du brauchst irgendwas, was die Energie verändert. Das Ding muss irgendwie Energie verlieren. Das muss die Geschwindigkeit ändern. Nur dann kann es eingefangen werden. Das heißt, du brauchst irgendetwas Drittes, was die ganze Sache stört.
Naja gut, aber das Dritte gibt's ja da in der Milchstraße zur Genüge.
Ja,
da
genau.
Da gibt's ja auch das Vierte, das Fünfte, das Hundertmilliardste.
Ja, ganz genau. Aber es ist jetzt für dieses Problem Einfang im Sonnensystem ziemlich wurscht, was ein Stern 100.000 Lichtjahre weiter weg macht. Ja?
Ja.
In den bisherigen Arbeiten hat man meistens immer Jupiter genommen als Drittes und geschaut, okay, wenn der gerade richtig an Jupiter vorbeifliegt, dieser Planet von außen oder der Asteroid von außen, kann der von Jupiter so gestört werden, dass er dann eingefangen wird. Das kann man machen, aber die haben was anderes gemacht. Die haben sich die Störung durch die Milchstraße angeschaut, weil die Milchstraße als Ganzes hat ja auch eine Gravitationskraft. Also die Sonne spürt ständig die Gravitationskraft der gesamten Milchstraße.
Ja.
Und die Gezeitenkraft der gesamten Milchstraße, weil die Milchstraße natürlich ein sehr ausgedehntes Objekt ist und Teile der Milchstraße näher an der Sonne sind, Teile weiter weg. Also die Sonne bewegt sich durch das Gravitationspotenzial der Milchstraße und die Kraft, die sie spürt, ändert sich. Und das Gleiche gilt für unseren potenziellen Neuzugang im Sonnensystem. Das heißt, der spürt das auch. Und die haben sich jetzt eben theoretisch mit einer mathematischen Analyse angeschaut, kann ein Objekt eingefangen werden oder wie kann ein Objekt eingefangen werden, wenn man die Störung durch die Milchstraße berücksichtigt. Mhm. Was natürlich dann deutlich realistischer ist, weil die Milchstraße ist ja immer da.
Bäm, und das kann man sich analytisch ausrechnen?
Wenn man es kann.
Mit einer Formel, wie die ganze Milchstraße sich aussieht?
Naja, natürlich ist es ein Ernährungskonzept. Dazu kommen wir jetzt gleich. Das Setup von dem Ganzen waren drei Objekte. Du hast die Sonne, du hast das Objekt, um das es geht, das einzufangende Objekt, das Opfer, wenn man so will, aber es gibt nicht so
nett. Also jetzt geht es wieder um Politik. Gell?
Ja, wir nennen es Objekt. Und dann haben sie die Milchstraße genähert mathematisch durch ein drittes Objekt. Also das dritte Objekt ist eine Masse, die sich dort befindet, wo das Zentrum der Milchstraße ist und das die Virialmasse der Milchstraße hat. Also einfach gesagt, es ist halt quasi ein Objekt, dessen Masse und Entfernung so gewählt ist, dass du dort, wo die Sonne ist, die Effekte von der Gravitation spürst, der Milchstraße, die du haben möchtest.
Aber das geht? Die Milchstraße ist ja überall um uns herum.
Ja,
wie kann ich das reduzieren auf ein Ding, auf ein Objekt, das dort ist, wo das Zentrum wäre? Was ist mit dem ganzen links und rechts und oben und unten und hinten und vorn?
Ja, so genau habe ich die Mathematik jetzt nicht durchgeschaut, aber du hast schon eine Massenverteilung drin. Also in der Formel für die Kraft hast du dann eine abstandsabhängige Masse, du hast also Potenzial drin und so weiter. Es ist ein sehr, sehr mathematiklastiges Paper. Es ist frei zugänglich. Wer keine Hemmungen hat, sehr, sehr komplexe Mathematik sich anzuschauen, kann gern reinschauen.
Ja, da gibt es ein paar Kandidaten in unserer Telegram-Gruppe. Go for it!
Auf jeden Fall hat man das gemacht und aus rein mathematischer Sicht entspricht diese Näherung einem eingeschränkten Dreikörperproblem, weil du hast eben Milchstraße und Sonne als zwei Körper und der einzufangende Planet, das einzufangende Objekt hat halt im Vergleich zu den beiden so eine kleine Masse, dass man es vernachlässigen kann und sowas nennt sich eingeschränktes Dreikörperproblem. Und was sie sich angeschaut haben, ist der sogenannte schwache Einfang und schwacher Einfang heißt, dass man sich die Kepler-Energie anschauen muss. Das ist eigentlich die Energie eines Objekts, kinetische Energie, Bewegungsenergie und die Energie aus dem Gravitationspotenzial bezogen auf ein Zentralobjekt. Also im Sonnensystem, jeder Planet hat eine Kepler-Energie in Bezug auf die Sonne und wenn diese Energie negativ ist, dann ist das Objekt an die Sonne gebunden und wenn die Energie positiv ist, dann kann der weggehen. Und schwacher Einfang heißt eben, du hast ein Objekt, wo diese Kepler-Energie von positiv zu negativ wechselt und der Übergang passiert durch einen Energieverlust wegen gravitativer Wechselwirkung. Das ist das, um was es hier geht.
Klingt logisch so far.
Ja, es wird auch weiterhin logisch bleiben, aber wir müssen noch ein bisschen mehr Fachbegriffe klären. Ein paar davon haben wir schon mal gehabt, glaube ich, Hill-Sphäre. Haben wir schon mal über die Hill-Sphäre gesprochen?
Ich war persönlich nicht dabei. Zumindest nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, war noch immer das.
Ja, aber Hill-Sphäre ist lustig. Mit Hill-Sphäre kann man so tolle Fragen beantworten. Können Monde Monde haben zum Beispiel? Oder kannst du als Astronautin, wenn du es doch nochmal ins Weltall schaffen solltest, kannst du die Raumstation umkreisen?
Ha, gute Frage. Naja, wenn ich ein Jetpack habe schon,
ja,
oder?
Okay, jetzt ohne andere, gravitationsmäßig, ja.
Spielverderber.
So ein Jetpack durchs Weltall fliegen, was hast du für eine Science-Fiction-Vorstellung? Kein Wunder, dass ich ihn nehme bei der ESA. Ja, also Hill-Sphäre, das ist, wenn man es jetzt vereinfacht erklären will, die Umgebung eines Himmelskörpers, in der die Gravitationskraft dieses Himmelskörpers dominierender ist als die eines anderen Körpers, den er umkreist. Also vielleicht mit dem Beispiel wird es einfacher. Wir haben die Sonne, wir haben die Erde und wir haben den Mond.
Okay, ich dachte, das heißt Lagrange-Punkt.
Lagrange-Punkte gibt es auch, zu denen kommen wir noch. Die sind auch noch wichtig. Aber wir haben den Mond, der umkreist die Erde. Und wenn du jetzt nahe an der Erde dran bist, dann spürst du, obwohl die Erde viel weniger Masse als die Sonne hat, spürst du trotzdem mehr Anziehungskraft von der Erde als von der Sonne. Wenn du weit weg von der Erde bist, dann ist irgendwann die Anziehungskraft der Sonne stärker als die von der Erde. Und der Hill-Radius, die Hill-Sphäre ist halt die Kugel, gedachte Kugel um ein Objekt herum, in dem Fall zum Beispiel um die Erde rundherum, innerhalb der die Erde das dominierende gravitative Objekt ist. Und das kann man sich ausrechnen. Bei der Erde beträgt der Hill-Radius zum Beispiel 1,5 Millionen Kilometer. Ja, der Mond ist 400.000 Kilometer weit weg, das heißt, der Mond ist innerhalb der Hill-Sphäre der Erde, das heißt, der Mond umkreist die Erde und nicht die Sonne. Wenn du den Mond irgendwie 2 Millionen Kilometer weit wegschiebst, dann wird er nicht mehr die Erde umkreisen, sondern eigenständig die Sonne, weil die Anziehungskraft der Sonne stärker ist.
Mhm. Und in diesen Lagrange-Punkten, da hebt sie es gerade auf, ne?
Ja, jetzt kommen wir noch, jetzt bin ich so ungeduldig.
Ah, langweilige Himmelsmechanik.
Ja, ich komme eh schon zur Raumstation und zur Astronautin. Ja, wenn du als Astronautin ins Weltall fliegst und dann aussteigst und dir denkst, so, jetzt lasse ich mich von der Gravitation treiben und schau, wie ich die Raumstation umkreisen kann, kannst du auch ausrechnen. Ja, du hast die Raumstation, du hast die Erde, die Raumstation umkreist die Erde und Ruth will die Raumstation umkreisen. Das heißt, du musst dich innerhalb des Hill-Radius der Raumstation befinden und kannst da genauso ausrechnen wie bei den anderen Himmelskörpern. Wenn du das machst, wirst du feststellen, der Hill-Radius der Raumstation, also mit den Durchschnittswerten halt der ISS, 400 Kilometer Höhe, paar Tonnen, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Masse sie hat, aber wenn du das da alles einsetzt, kommst du auf den Hill-Radius der Raumstation von 1,20 Meter. Und da die Raumstation größer als 1,20 Meter ist, kannst du die Raumstation nicht umkreisen.
Sehr interessant, ja. Ich kreise immer gemeinsam mit der Raumstation um die Erde.
Genau,
ja.
Die Erde ist immer das dominierende Objekt. Selbst wenn du machst halt eine Raumstation, die ein paar Tonnen wiegt und kleiner als 1 Meter ist, dann könnte es klappen, aber schwer zu bauen. Macht doch keinen Sinn, sowas zu bauen. Ja. Also das ist die Hill-Sphäre, die wir brauchen. Und dann gibt es noch die Jacobi-Konstante, die erkläre ich jetzt nicht so im Detail. Die Jacobi-Konstante oder das Jacobi-Integral, das ist eine Erhaltungsgröße im eingeschränkten Dreikörperproblem, so wie bei Energieerhaltung oder Massenerhaltung und sowas. Aber Energieerhaltung zum Beispiel, das ist im eingeschränkten Dreikörperproblem ein bisschen kritisch. Aber die Jacobi-Konstante, das ist eine Erhaltungsgröße im diesem Problem, das wir haben. Das ist so die Gesamtenergie eines Objekts in einem rotierenden Bezugssystem. Und diese Jacobi-Konstante, die spielt eine Rolle, wenn du wissen willst, wohin kann sich ein Objekt bewegen? Wie viel Spielraum hat das Objekt bei der Bewegung? Und die Lagrange-Punkte, die du schon zweimal angesprochen haben wolltest, das sind genau die theoretischen Konzepte, die jetzt Jacobi-Konstanten und Hill-Sphären verknüpfen, wenn man so will. Die Größe der Hill-Sphäre, Hill-Regionen sind durch den Wert dieser Jacobi-Konstante bestimmt und die Jacobi-Konstante bestimmt auch, wo die Lagrange-Punkte sind. Und die Lagrange-Punkte, das sind genau, wenn man so will, die Enden der Hill-Sphäre. Du hast vorhin gesagt, Lagrange-Punkte, das sind diese Punkte, wo sich die Kräfte, die von zwei Himmelskörpern auf den dritten wirken, vereinfacht gesagt gerade aufheben und wo die Hill-Sphäre aufhört, wenn man so will.
Mhm.
Und jetzt kann man das alles da durchrechnen mit den Formeln und so und fasse es jetzt sehr stark zusammen, weil die Mathematik dahinter sonst die Folge sprengen würde. Aber im Wesentlichen haben sie die Hill-Sphäre für Sonnensystem ausgerechnet in diesem Modell. Willst du schätzen, wie groß die ist?
Okay. Ein Lichtjahr.
3,81 Lichtjahre.
Oh, okay.
Ja, also das ist die maximale Ausdehnung unseres Sonnensystems, wenn man diese ganzen galaktischen wenn man diese ganzen galaktischen Störungen mit einrechnet. Und das fand ich auch interessant, das haben sie in der Arbeit noch angemerkt, wenn man die dunkle Materie nicht mitrechnet, weil die steckt natürlich in der Masse der Milchstraße mit drin, die sie da verwendet haben, wenn man die dunkle Materie nicht mit einbezieht, dann wäre das Sonnensystem noch größer. Also die Hill-Sphäre des Sonnensystems.
Ja, weil halt weniger Gesamtmasse.
Genau, aber ich sag's mal.
Und was ist mit Alpha Proxima Centauri und so weiter? Pfuschen die da nicht auch mit hinein? Also wenn ich in der falschen Richtung 3,5 Lichtjahre von der Sonne weg bin, dann wäre ich ja schon, wenn ich nah an Alpha Centauri System bin, dann wäre ich ja schon von denen angezogen, oder?
Ja, genau.
Ist es dann nicht, da müsste es ja ein bisschen eingedäpscht sein, die Hill-Sphäre des Sonnensystems, oder?
Darum haben wir den Tunnel zum Sternbild Centaurus.
Ah, da können wir da durchtunneln, sehr gut.
Nein,
ja.
Also das ist, weil theoretisch, wir haben jetzt wirklich in dem Modell, haben wir Alpha Centauri nicht drin. Wir haben ja nur die Sonne, Milchstraße und den Planeten. Aber natürlich, klar, in der Realität ist es dann wieder anders, weil ist genauso wie im Sonnensystem. Ja, wenn wir da Lagrange-Punkte berechnen, die gelten auch streng mathematisch nur für den Fall von Sonne, Planet und drittes Objekt. Wenn du Lagrange-Punkte im 4, 5, 6, 7 Körpermodell ausrechnest, dann schaut es auch anders aus. Dann kriegst du mehr als 5 Lagrange-Punkte oder gar keine Lagrange-Punkte mehr. Also das sind alles nur Annäherungen. Und natürlich in der Realität ist irgendwo der Punkt, du kannst natürlich irgendwie 3,8 Lichtjahre vom Sonnensystem weg sein, ohne damit zu rechnen, dass du von einem anderen Stern beeinflusst wirst. Aber in dem Modell ist es so. Und jetzt wieder rein in dem Modell, alles, was sich außerhalb der Hill-Sphäre befindet, also außerhalb dieser 3,8 Lichtjahre, diese Objekte sind nicht dauerhaft an das Sonnensystem gebunden,
ja,
die außerhalb der Hillsphäre sind. So, und jetzt die Frage, wie kommen sie rein?
Wo ist die Tür?
Wo ist die Tür? Ja, die Tür, es ist tatsächlich eine Tür, es ist kein Tunnel, obwohl kann auch ein Tunnel sein, ist ja alles 3D, meinetwegen. Die Tür ist an den Lagrange-Punkten L1 und L2. Lagrange-Punkt L1 und L2, die sind links und rechts der Sonne 3,81 Lichtjahre weg, mit rotierend.
Links, Moment, wo ist links und wo ist rechts? Relativ zum Zentrum der Milchstraße. Entlang der Bahn, entlang der Umlaufbahn oder
entlang der Umlaufbahn, nein. Du hast die Sonne, du hast das Zentrum der Milchstraße und einmal in Richtung Zentrum der Milchstraße, eine Linie von der Sonne weg, 3,81 Lichtjahre und dann.
Also normal zur Umlaufbahn quasi.
Genau, und wenn es dann quasi in die andere Richtung gehst, 3,81 Lichtjahre weg, ist nochmal ein Punkt. Also diese beiden, das sind die Punkte L1 und L2, um die geht's und das sind die Punkte, wo man ins Sonnensystem reinkommt. Also da ist der Eingang in die Hillsphäre aus dynamischen Gründen, das hängt mit der Rotation und alles zusammen, das sind eben gerade die Punkte, wo sie das aufhebt und das ist eben keine komplette Sphäre, es ist nicht wurscht, wo du bist, weil du musst halt an dem Punkt sein, der jetzt vereinfacht gesagt der Milchstraße genau gegenüber liegt oder genau auf der anderen Seite, du musst auf einer Linie mit der Milchstraße sein, nur dann kriegst du halt diese Kraftbedingungen, dass du in die Hillsphäre reinkommst, weil das ja alles rotiert auch noch. Drum kannst du nicht einfach irgendwo in diese Hillsphäre rein, sondern musst da rein, wo die Milchstraße am stärksten oder am wenigsten stark wirken kann, je nachdem. Und das ist eben L1 und L2. Und wie breit quasi diese Öffnung ist, das hängt dann wieder von der Jacobi-Konstante ab. Aber das lasse ich jetzt aus, weil das wird sonst so kompliziert. Ich erkläre lieber, dass diese Einfangregionen, also diese Türen an den Lagrange-Punkten, fraktale Türen sind.
Hui, das sieht sicher hübsch aus.
Ja, das sieht gar nicht aus, aber fraktal, das ist immer wieder der Chaos-Theorie und auch das wird zu weit führen, das im Detail zu erklären. Aber im Wesentlichen heißt es, dass es wirklich stark darauf ankommt, wo du genau bist. Ja, also wenn ich jetzt so als Planet bin, der Planet ist nicht eine Punktmasse in dem Modell, in der Realität ist es wieder anders, aber als Punktmasse, ja, da kann ich auf dem einen Punkt reinkommen ins Sonnensystem, dann werde ich auf einer stabilen Bahn landen, wo ich dann stabil sofort die Sonne umkreisen kann. Wenn ich auf einem anderen Punkt lande, dann bin ich auf einer instabilen Bahn und fraktal heißt, dass es nicht einfach eine glatte Grenze gibt, bis dahin ist alles stabil, bis dahin ist alles instabil, sondern dass diese Grenze
ausgefranst ist.
Ja, maximal ausgefranst ist und eben so ausgefranst ist, dass du sie nicht mal mehr durch eine Linie zeichnen kannst. Selbst wenn die Linie komplett irgendwie verwurstelt ist und durcheinander ist und sich in sich selbst verdreht und so weiter, ist es nicht ausreichend verwurstelt und ausgefranst, sondern es ist eben wirklich auch selbstähnlich. Das heißt, ich kann da beliebig reinzoomen und die Grenze, egal wie sie verwurstelt ist, wird dann auf kleinen Skalen genauso verwurstelt ausschauen, wie sie auf großen Skalen verwurstelt ausschaut. Und in der Praxis heißt das, dass du in dieser fraktalen Region nie weißt, was abgeht, wenn man so will. Also da kann eine minimale Änderung schon zu einem komplett anderen Zustand führen. Also Fraktal und Chaos, das bedingt sich wechselseitig. Wenn du dich in einer fraktalen Region bewegst, dann ist deine Bewegung tendenziell immer chaotisch, weil eben kleinste Änderungen schon zu komplett anderen Endzuständen führen können. Also weil die stabile und instabile Phasenraumregion, wie es offiziell heißt, so ineinander verschachtelt ist, dass man sich da nicht vernünftig abgrenzen kann zwischen den beiden.
Ja, das passiert oft im Leben, dass man sich nicht vernünftig abgrenzen kann. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich stelle mir das ein bisschen so wie so ein Perlvorhang vor oder so ein wilder Regenbogenfarbene, ein gehäkelter Perlvorhang bedeckt die Tür zum Sonnensystem.
Ja,
mit Räucherstäbchen-Duft, wo man ganz vernebelt wird und sich nicht mehr auskennt. Wieso, wenn man zu so einer Wahrsagerin hineingeht? Genau, so. Und da wartet die große leuchtende Glaskugel auf einen in der Mitte. Oh Gott, ich glaube, ich muss was essen.
Du schon ein paar Räucherstäbchen konsumiert hast, wollte ich gerade fragen, aber. Ja, also in Wahrheit ist da überhaupt nichts zu sehen. Es ist halt einfach Weltraum. Und das, was die ganzen Phänomene verursacht, sind die Gravitationskräfte, die du da spürst.
Aber das heißt, man weiß nie, ob es quasi gelingt, ob der Eintritt ins Sonnensystem dann gelingt oder was dann passiert. Man kann das quasi nicht eben vorher berechnen, sondern das ist dann irgendwie fraktal abhängig von den Anfangsbedingungen, kommt immer was anderes raus und so weiter.
Ja, aber nein. Also du kannst das auch in bestimmten Fällen schon berechnen, das haben die auch in der Arbeit gemacht. Also du kannst sagen, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Objekt von außen, das kommt halt dann durch L1 und L2 oder durch beide kommt es nicht durch, ist ja kein quantenmechanisches Experiment. Er kommt durch L1 oder L2 durch und ist dann eben in dem Bereich, wo die Gravitationskraft der Sonne dominiert. Dann sinkt die Geschwindigkeit dieses Objekts, weil die galaktische Gravitation und so weiter diese Störung ausübt und die Kepler-Energie wird negativ und dann ist das Ding eingefangen. Das ist so das große Bild von außen. Aber wenn man es jetzt im Detail anschaut, dann bewegt sich das Ding eben zuerst chaotisch. Das ist eine Phase, die kann ein paar Milliarden Jahre dauern, weil der immer wieder so, auch wieder aufgrund des Einflusses der galaktischen Gezeiten, von stabil zu instabil hin und her springt und so weiter. Und das Ganze kann man eben mathematisch, wie sie es da in der Arbeit gemacht haben, ausrechnen. Du kannst Formeln aufstellen, da hast du irgendwelche Reihen drin und dann kannst du in der Reihe die Zeit gegen unendlich gehen lassen und so weiter und kannst sowas ausrechnen und siehst halt dann, dass die Menge an Punkten, die, wenn die Zeit gegen unendlich geht, die zu einer stabilen Bahn führt, dass das eben eine fraktale Menge ist und so weiter, das kann man alles ausrechnen, aber in der Praxis jetzt zu sagen, okay, da genau dadurch bei dem Punkt, da bist safe und da nicht, also das geht natürlich nicht, weil es ja eh nur ein mathematisches Modell ist, aber du kannst schon mathematisch ausrechnen, wie die Menge der Eintrittspunkte aussieht, die eine stabile Umlaufbahn erlaubt. Das haben die gemacht und du kommst trotzdem zu dem Ergebnis, das Ding kommt rein, dann ist es so ein paar Milliarden Jahre chaotisches Hin und Her und nähert sich an eine stabile Bahn an, aber bei den Punkten, wo es dann eben am Ende in einer stabilen Bahn landet, da kommt es dann eben nach ein paar Milliarden Jahren chaotischen Hin und Her auf eine stabile Umlaufbahn.
Und wenn man woanders reinfliegen will, nicht bei der Häkeltür?
Ja, dann ist da der Türsteher. Und sagt, Ausweis.
So wie damals im U4.
War ich nie.
Echt?
Ich bin da mit der U4 gefahren, aber im U4 selbst war ich nicht drin.
Also nicht ganz das Gleiche, aber.
Ja, aber dann bist du halt zu schnell. Dann fehlt dir halt die bremsende Störung der galaktischen Gezeiten und dann bist du schnell und fliegst auf der anderen Seite raus.
Also man kann schon rein, aber man kann nicht drin bleiben.
Genau.
Das ist vielleicht ja. Eher das. Der Türsteher genau. Haut dich dann halt einfach während dem ersten kleinen Bier schon raus.
Wenn du jetzt urschnell ins U4 am Türsteher vorbei reinläufst, ja, dann kommt er dir hinterher und schmeißt dich gleich wieder raus.
Ja, das ist auch mal ein interessantes Experiment. Das habe ich mich damals nicht getraut. Natürlich ist das Ganze nur für Dinge, die quasi keinen Antrieb haben.
Ja, selbstverständlich. Also mit Antrieb ist natürlich wieder was komplett
anderes. Also falls ihr jetzt schon denkt, so boah, dann müssten wir eigentlich wissen, wo die Aliens herkommen, weil die nur dort rein können. Nein, nein, es geht um Dinge, die einfach so durch die Gegend fliegen, nicht jetzt Dinge, die, wenn du einen Antrieb hast, dann kannst du natürlich am Türsteher vorbei,
so wie
du willst. Ja.
Wenn ich genug Energie habe, dann wie gesagt, kann ich rumfliegen, wie es mir Spaß macht.
Genau. Ja, das sind die Art und Weise, wie die Dinge sich bewegen, so wie man am Trapez quasi hin und her schwingt und sich dann fangen lässt von jemand anderem. Genau. Na, da hat man ja auch kein Jetpack. Life without a Jetpack.
Genau, also es nutzt jetzt nichts, wenn wir sagen, da 3,81 Lichtjahre, da stellt man irgendwie unseren Grenzbalken auf oder wenn es der Trump hört, dann will er wahrscheinlich auch der Zoll erheben oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Geht schon.
Also das,
we build a wall.
Also das nutzt uns nichts, weil wenn irgendwas mit Antrieb kommen sollte, dann ja, können die natürlich irgendwie langfliegen, wo es Lust haben. Das ist da. Aber wie gesagt, es ist interessant, wenn man sich so.
Und ist Oumuamua auch durch diese Tür gekommen? Wissen wir das?
Weiß ich nicht, aber wie gesagt, das ist ja wurscht.
Naja, ist er ja nicht, weil er ist ja wieder rausgeflogen.
Genau, sonst. Ja, okay. Aber das haben die am Ende dieser Arbeit sich noch ein bisschen angeschaut. Also einerseits, wie das jetzt zum Beispiel mit diesen vagabundierenden Planeten, den Rogue Planets ausschaut, haben ein bisschen so abgeschätzt, die Dichte, die wir zu erwarten haben von diesen Objekten, weil wir wissen ja, es gibt jede Menge von denen, also da gibt es Milliarden dieser vagabundierenden Planeten, die ohne Stern durch die Milchstraße rumfliegen, weil halt immer wieder mal bei der Entstehung von Planetensystemen Planeten rausgeschmissen werden von ihrem Stern und die bewegen sich halt dann so frei durch die Milchstraße und da kann man grob abschätzen, wie viel das sind und die kommen auf so eine Dichte von 0,08 pro Kubiklichtjahr in der Umgebung des Sonnensystems. Und dann kommst du also zu einer Wahrscheinlichkeit, dass wir so einen Rogue Planet einfangen, dauerhaft einfangen von irgendwie 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 9, also irgendwie so Millionen bis zu einer Milliarde. Also es ist jetzt keine große Wahrscheinlichkeit. Interessanter ist das, was Sie gesagt haben, wo man dann tatsächlich wieder mal probieren könnte, Beobachtungen zu machen oder ja langfristig Beobachtungen zu machen oder wo es sich lohnen würde, zumindest das theoretische Modell ein bisschen genauer auszuarbeiten, ist das, was du gesagt hast. Ja, wie ist es jetzt mit den Sternen in unserer Nähe? Aktuell haben wir 131 Sterne ungefähr im Umkreis von 6 Parsec. Also 6 Parsec, das sind
20 Lichtjahre.
Ungefähr, also im Umkreis von 20 Lichtjahren ungefähr 131 Sterne. Und wenn man auch wieder da so Statistik macht, Sternbewegung sich anschaut, kommt man drauf, dass ja 2 Sterne pro Million Jahre näher als so ein paar Lichtjahre an uns rankommen. Und 6 Sterne, das wissen wir schon ziemlich genau, weil da die Zeitskalen kürzer sind, 6 Sterne werden in den nächsten 50.000 Jahren so unter Anführungszeichen knapp ans Sonnensystem rankommen und so knapp, dass die Oortschen Wolken dieser Sterne sich überschneiden. Und Oortsche Wolke, das ist eben der Bereich im äußeren Sonnensystem, ja auch so, keine Ahnung, bis zu 1,5 Lichtjahre weit weg ungefähr, wo sich die ganzen Kometen, Asteroiden und so weiter aufhalten, die ab und zu mal ins innere Sonnensystem reinkommen. Und das haben halt nicht nur wir, haben andere Sterne auch. Und wenn die beiden Sterne dann vielleicht 1-2 Lichtjahre voneinander entfernt vorbeifliegen, dann passiert jetzt erstmal nichts Dramatisches. Aber wenn die beiden Oortschen Wolken dann auch sich überschneiden, dann kann es durchaus sein, dass die Sonne mit ein paar neuen Kometen weggeht und dafür ein paar andere verloren hat. So wie 2 Kindergartengruppen, die sich bewegen und dann.
Genau. Oder das eine, kennst du das eine Video mit dem Pinguin?
Ja, genau. Ja, so ungefähr kann das auch mit den Asteroiden und Kometen des Sonnensystems sein. Und wenn man das genau verstehen will, wie die Chancen sind, wie viele Asteroiden wir quasi von woanders bekommen haben, dann muss man dieses Modell ausarbeiten. Und da sagen sie auch, das ist theoretisch etwas, wo diese sehr, sehr theoretische Arbeit dann vielleicht auch mit der Beobachtung zusammenkommen könnte, weil, wenn du das Modell ein bisschen genauer ausarbeitest, da kannst du schon auch bessere Statistik machen. Du kannst es ja abgleichen auch mit den Sternbegegnungen, die wir in der Vergangenheit hatten und kannst sagen, okay, im Schnitt sollten wir in den letzten x Jahren so und so viel Asteroiden von anderen Sternen mitgenommen haben und so. Ja, und wenn du dann es schaffst, irgendwo eine Raumsonde daraus zu schieben oder vielleicht sogar von der Erde aus mit irgendwelchen Teleskopen, die wir jetzt noch nicht gebaut haben, eine halbwegs brauchbare Statistik von Objekten so weit draußen zu machen, dann kannst du es vielleicht abgleichen, weil dann kannst du irgendwie aus Spektroskopie oder so weiter vielleicht die Zusammensetzung der Objekte rauskriegen und dann schauen, ob die mit der Zusammensetzung unserer Sonnensystemobjekte zusammenstimmen. Also es ist nicht unmöglich, dass wir da vielleicht Beobachtungsdaten irgendwann mal kriegen könnten, die uns zeigen, wie viel Zeug wir von anderen Stellen wirklich schon mitgenommen haben.
Ja, voll. Das Besondere an der Arbeit ist, dass die mathematische Grundlage gelegt wurde, um sich das, was dynamisch in unserer Nähe passieren kann, auf alle möglichen Arten und Weisen nochmal genauer anzuschauen, mit dem Einfluss der Milchstraße als
genau,
underlying potential, ne? Als Grundlage der Kräfte, die da so wirken.
Man könnte das Ganze vermutlich genauer machen, wenn man einfach nur eine simple numerische Simulation hat, also wirklich alles in den Computer schmeißt und den dann durchrechnen lässt. Das kann man ja machen, aber die haben es halt irgendwie theoretisch gemacht und das ist halt schwieriger, weil die Mathematik der Bewegung schwierig ist, weil das Dreikörperproblem halt schon mal nicht mathematisch exakt lösbar ist. Das heißt, da musst du immer irgendwie mit Vereinfachungen rumtun. Aber du hast halt den Vorteil, wenn du jetzt nicht nur reine Numerik hast, sondern eben Analytik, wie es offiziell heißt, dann kannst du halt das System besser verstehen. Weil, wie gesagt, bei der Numerik siehst du nur, was am Ende rausgekommen ist. Und das ist eh interessant genug. Aber wenn du es analytisch machst, also die ganzen Formeln hast, dann kannst du halt auch in den Formeln die Beziehungen zwischen den Dingen sehen und sehen, was hängt von was ab und was beeinflusst was und so weiter. Und das haben die halt gemacht, eben mit dem Gravitationspotenzial der Milchstraße. Und damit kann man halt dann jetzt besser verstehen, wie das Sonnensystem dynamisch mit dem Rest der Milchstraße interagiert, mit den anderen Sternen interagiert und schauen, wie ist so der Massenaustausch, wenn man so will, zwischen den Sternen. Was holen wir uns von anderen? Was könnten wir kriegen? Was geben wir her? In gewissem Sinne eh schon ein bisschen so ein vorweihnachtliches Thema.
Wichteln unter genau. Sonnensystemen. Genau. Du nimmst da meinen Asteroiden, ich gebe dir 3 Kometen dafür.
Ja, genau. Ja, so ungefähr. Das war die Geschichte von den realen Tunneln in der Milchstraße, wo Zeug von A nach B kommen kann.
Sehr interessant. Ich habe immer noch das Bild von der mit Häkel eingefassten Tür, wo Räucherstäbchen Qualm rauskommt vor meinem geistigen Auge.
Ja, na, dann musst du auch mal eine Tür häkeln für bei dir zu Hause. Dann hast du es immer bei dir. Oh, und bis es soweit ist, widmen wir uns den spannenden Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die sie uns geschickt haben.
Nur her damit, nur her damit.
Ja, also zum schwachen, permanenten Einfang und Himmelsmechanik war jetzt spezifisch wenig dabei. Auch wenig Fragen über Hilfssphären und Jacobi-Integrale. Aber ich habe ein paar trotzdem interessante Fragen gefunden, die so mehr oder weniger mit dem Thema zu tun haben. Wir haben eine Frage von GPA.
Der Gewerkschaft für Privatangestellten.
Ja, vielleicht hat die uns geschrieben. Ich weiß es nicht. Das war die Signatur und diese E-Mail. GPA. Wie auch immer es sein mag. Aber die Frage war ganz schön. Die lautet: Können wir wissenschaftlich beweisen, dass um die Erde herum keine riesen TV-Leinwand existiert, die alle von uns beobachteten Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums Richtung Erdboden sendet? Das hat jetzt nur am Rande mit dem zu tun, was ich erzählt habe. Da geht es auch um etwas, was um was anderes rum ist. Er, sie, die GPA hat weiter ausgeführt, ja, also unendliche Ressourcen, Rechenpower, Entwicklungsstand vorausgesetzt, könnte man sowas machen, die ja immer alles macht, weil wir waren ja schon auf dem Mond, also müsste die TV-Kugel zumindest jenseits der Mondbahn liegen. Aber abgesehen davon gibt es einen wasserdichten Beweis, dass das Universum außerhalb der Mondbahn existiert. Ja, vielleicht an Gravitationswellen oder sowas.
Ich habe gerade ein Problem mit dem Wort wasserdicht. Wie ist jetzt da irgendwie ein zum Beispiel großes Weltraumteleskop jenseits der Mondbahn installiert zu haben, nicht wasserdicht genug? Oder war da auch eine Tür, wo das dann zufällig durchgeflogen ist? Oder?
Naja, vielleicht geht die Tür auf, dann geht die Tür zu, dann schnappen die Aliens sich das Teleskop und dann wird ab da auf der großen TV-Kugel simuliert, wir hätten ein Teleskop und da kommen halt die Signale zurückgeschickt.
Okay, aber das ist, ich meine, das ist irgendwie so, okay, mittlerweile gibt es ja diese LED-Planetarien zum Beispiel, wo du keine Projektion mehr hast, sondern wo die ganze Kuppel ein Bildschirm ist. Mhm. Das ist geil. Naja, das hat der Durchmesser von, ich weiß nicht, 20, 25 Meter, da sind wir jetzt gerade. Wenn du das jetzt quasi hochskalierst, das wäre ein guter Auftrag, ein guter Arbeitsauftrag für Zeiss et al. Ja. Eine schöne Kuppel um die Erde herum zu bauen, aber jetzt mal von den ganzen Stabilitätsconcerns abzusehen, dann hättest du ja trotzdem das Problem, dass das nicht alle Wellenlängen ausstrahlt. Ne? Das ist ja auch nur ganz, ganz bestimmte Wellenlängen, die da ausgesandt werden. Wenn du jetzt sagst, okay, man kann eine Leinwand bauen, einen Bildschirm bauen, der alle Wellenlängen ausstrahlen kann. Naja, aber dann kann der ja wohl Gravitationswellen auch erzeugen, oder? Entschuldigung. Also wo ist dann der Punkt, wo du sagst, das können die Alien jetzt nicht mehr und ist deswegen ein wasserdichter Beweis, dass es nicht alles eine Fake-Simulation und so weiter ist. Wenn du dich auf diesen Standpunkt oder in dieses Rabbit Hole, ja, in diesen Tunnel der Möglichkeiten begibst, die wir jetzt noch bei weitem nicht haben und dann sagst, so ist es, dann ist alles möglich und dann ist nichts mehr wasserdicht und nichts mehr irgendwie einwandfrei beweisbar, oder?
Wäre auch meine Antwort gewesen und in der E-Mail steht es ja drinnen, unendliche Ressourcen, unendliche Rechnerpower vorausgesetzt. Ja, wenn ich unendliche Ressourcen und Power und Entwicklungsstand voraussetze, dann rede ich jetzt nicht von Aliens, dann rede ich von einem Gott, ja, also der von Allmacht, wenn ich unendliche Ressourcen habe und unendliche Rechenpower habe, dann bin ich quasi allmächtig, dann kann ich alles machen. Und wenn ich alles machen kann, ja, dann kann ich alles machen. Also das ist halt das Problem unter den Voraussetzungen dieser Frage, dass ich eben allmächtig bin. Klar kann ich dann eine riesen Leinwand um die Erde rumziehen, so dass es keiner merkt, weil dann bin ich allmächtig. Dann mache ich das halt so, dass es keiner merkt. Fertig. Wenn man es probiert mit halbwegs Begrenzung durch irgendwie Naturgesetze und so weiter zu betrachten, dann ja, erstmal die Frage, ja, warum soll man das machen?
Ja. Ja. Vor allem, du müsstest ja mehrere, also du bräuchtest ja mehrere Kuppeln. Dann hast du mal eine für die Hintergrundstrahlung, ja, da hast du dann halt so ein Planck-Spektrum, wo du halt alle möglichen Wellenlängen emittierst mit einem Maximum genau bei der richtigen Temperatur. Ne? Dann hast du das und dann musst du die verschiedenen Einzelobjekte da irgendwie drauf haben in den verschiedenen Wellenlängen und so weiter.
Also halt mir fest als Antwort, allmächtige Aliens können machen, was sie wollen und solange wir nicht wissen, ob es allmächtige Aliens gibt oder nicht, lässt sich die Frage nicht mit wasserdichten Beweisen beantworten.
Leider. Aber interessante Idee.
Man kann drüber diskutieren. Die GPA hat auch geschrieben, dass sie in der Schule im Philosophieunterricht Platons Höhlengleichnis durchgenommen haben und dann halt im Kurs so ein bisschen drüber rumgesponnen haben und da ist das quasi rausgefallen, diese Frage.
Ja, also sagen wir es so, was wäre da jetzt die Antwort? Meine Antwort darauf wäre, ja, aber was ist mit Naturgesetzen? Wenn man jetzt sagt, Naturgesetze gelten, also allmächtig im Rahmen der Naturgesetze. Mhm. was ja auch mit unendlicher Energie und so dann nicht mehr geht, ne? Gäbe es eine Möglichkeit, eine Art Bildschirm zu erschaffen in den Dimensionen oder überhaupt eine Art Bildschirm zu erschaffen, der in allen Wellenlängen so emittieren kann, wie wir es von der Erde aus beobachten? I don't think so.
Ja, glaube ich auch. Und das Problem an der Sache ist, wenn wir sagen, im Rahmen der Naturgesetze, wir sind ja bei weitem noch nicht bei einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, wir kennen alle Naturgesetze und sind uns sicher, dass es keine neuen mehr gibt, die wir noch nicht kennen.
Das kommt noch dazu.
Vielleicht gibt es ein Naturgesetz, wo du ursimpel gigantische TV-Leinwände mit allem das elektromagnetischen Spektrum bauen kannst. Die haben wir halt noch nicht gefunden.
Und vor allem, du könntest dann auch fragen, wann ist das Rätsel aufgelöst, wenn du selbst auf einem Raumschiff sitzt und dann rausfliegst und dann die Sonne von außen, irgendwie einmal um die Sonne herumfliegst. Ja, aber was ist, wenn jetzt die beinahe allmächtigen Aliens das dir auch irgendwie simulieren und dein Raumschiff einfangen und in eine eigene Bubble, die dich umgibt, platzieren und dann hast du auch nur eine Leinwand um dich herum. Also das sind so Gedanken, die man genau so hat, wenn man Teenager ist und Philosophie, einen guten Philosophieunterricht hat in der Schule oder Sophies Welt liest, so ist es mir gegangen mit 14, dann kriegt man diese Gedanken und dann, da kommst du aber eigentlich nicht mehr raus.
Genau, so wie wir aus unserer Schale um die Mondbahn.
Genau, genauso wenig, wie man die Weltraumstation, die Raumstation umkreisen kann. Ja.
So, nächste Frage von Göran. Göran hat auch was über vagabundierende Planeten gefragt. Und zwar hat Göran sich einen vagabundierenden Gasriesen vorgestellt. Also sowas wie Jupiter, die werden genauso rum vagabundieren wie alle anderen. Also die werden auch aus Sonnensystemen bei der Entstehung rausgeflogen sein. Und Göran stellt sich jetzt vor, wir haben so einen vagabundierenden Gasriesen, der durch eine dieser vielen interstellaren Gaswolken durchfliegt. Mhm. Weil die sind auch da draußen und ja, warum sollen da nicht der eine durchs andere durchfliegen? Und jetzt möchte Göran wissen, wenn man davon ausgeht, dass der irgendwie da so ein bisschen gebremst wird, wenn er durch dieses ganze Material durchpflügt, wäre es möglich, dass er dabei so viel Material aus der Wolke abzieht und aufnimmt, dass er zu einem Stern kollabiert.
Wow.
Ist ein bisschen so ähnlich wie das, was wir letzte Folge mit Evi diskutiert haben, wo wir darüber diskutiert haben, ob Jupiter ein Stern werden hätte können, so wie es im Film 2010 dargestellt wird.
Ja, naja, die Antwort ist, na, da fehlt viel. Da fehlt sehr viel. Da fehlt mehr, als man da so einsammeln könnte, oder?
Genau, auch das lässt sich nicht letztgültig beantworten. Aber wir haben schon festgestellt, wir brauchen mindestens mal so 75, 80 Jupitermassen, damit wir einen kleinen Stern kriegen, einen echten. Das heißt, wenn wir mit einem Jupiter anfangen, dann muss der mal irgendwie das 80-fache seiner Masse irgendwie zusammensammeln. Und diese Gaswolken, das sind extrem dünne Wolken. Also wenn du so ein Stück Gaswolke rausnehmen könntest und in ein Labor auf der Erde bringen könntest und dann die Dichte misst da drin, dann kriegst du ein Vakuum, das besser ist als alles, was wir mit unseren Geräten erzeugen können. Also das ist ja quasi ein perfektes Vakuum da draußen. Das sind wirklich, keine Ahnung, sind 1 bis 10 Atome pro Kubikzentimeter oder irgendwie sowas. Das ist wirklich nix. Das ist nur deswegen eine Wolke, weil das ein paar hundert Lichtjahre groß ist, das Ding. Sonst würde man das gar nicht sehen. Also das ist so wenig. Das heißt, selbst wenn der einmal durchpflügt, der wird da nicht eingefangen. Der zieht, rennt ja nicht im Kreis durch die Wolke hin und her. Also der ist die Chance, dass der ausreichend viel Material aufsammelt, deutlich geringer, als es sein müsste, damit man dann einen Stern rauskriegt. Und dann haben wir auch noch ein bisschen das, was du in der letzten Folge erzählt hast, nämlich das Eddington-Limit. Weil die Akkretion von Material, also das Anziehen von Material, wird durch den Strahlungsdruck der Strahlung, die abgegeben wird, gehemmt. Und in dem Fall hast du ja auch Strahlung, wenn sie das Ding aufwärmt. Ja, also wenn Zeug auf den Gasplaneten drauffällt, dann wird der aufgewärmt und die Wärme erzeugt auch Strahlung, Infrarotstrahlung. Also du hast auch da wieder Probleme, ausreichend viel Material aufnehmen zu können, selbst wenn es da wäre. Also es ist nicht unmöglich, gibt kein Naturgesetz, das es verbietet, dass das passiert, aber es ist so unwahrscheinlich, dass man nicht unbedingt damit rechnen muss, dass sowas passiert.
Der müsste lang sammeln, der Planet.
Ja. Und dann ist meine letzte Frage, bin mir nicht sicher, ob wir sie schon mal beantwortet haben, aber sie stand im E-Mail-Ordner als unbeantwortet. Darum machen wir es einfach nochmal, wenn es schon mal war. Mhm. Die hat auch nichts direkt mit dem Thema zu tun, aber mit dem, was wir am Anfang kurz erwähnt haben, ja, mit den Sternbildern. Und zwar fragt uns Tobi, der auch einen sehr schönen Podcast betreibt, den Einschlafen-Podcast, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der Tobi, der hat uns gefragt, wie das mit den Sternbildern ist. Sternbildern, sagt er, sind natürlich ein vom Menschen interpretierter Zusammenhang. Aus der Perspektive im Weltall wird es ganz anders aussehen. Aber er hat gehört, dass viele Sterne im Sternbild des großen Bären doch aus einer gemeinsamen Entstehungsregion kommen. Also es da zumindest doch einen Zusammenhang gibt, was das angeht. Also dass das nicht einfach irgendwie wahllos von uns als Figur zusammengebastelte Sterne sind, von denen der eine 100-mal weiter weg ist als der andere, sondern dass die alle schon zusammen können im großen Bären. Und er wollte wissen, ist das was schon mal untersucht worden ist? Gibt es das als Unterscheidungskriterium, ob Sternbilder aus Sternen bestehen, die eine gemeinsame Historie haben, oder ob sie nur zufällig sind? Oder ist eh für alle Sternbilder, ein paar sind vielleicht gemeinsam entstanden, ein paar sind nur zufällig am Himmel beieinander?
Das soll ich jetzt beantworten, oder?
Ich kann es auch beantworten, aber also, eigentlich hat es Tobi sich selbst beantwortet.
Ja, genau. Also mir wäre das nicht jetzt bekannt, dass es ein Sternbild gibt, wo die Sterne tatsächlich was miteinander zu tun haben. Also im großen Bären, wahrscheinlich meint das auch den großen Wagen, das sind diese 7 helleren Sterne im großen Bären, die man immer sehen kann, die sind ja irgendwo so zwischen 70 und 120 Lichtjahre von uns entfernt. Also der große Wagen, wenn man sich vorstellt, am Himmel, ist in seiner Tiefe quasi mehr oder weniger beinahe genauso weit aufgespannt, wie sein nächster Stern jetzt zu uns entfernt ist. Ja, ich weiß nicht, kann sein, dass da irgendwie einen Zusammenhang gibt, weil die Sterne sich natürlich im Laufe ihres Lebens auch bewegen.
Genau, diese Ursa Major Gruppe, wie es heißt, oder Bärengruppe, das ist ein offener Sternhaufen und ein Bewegungssternhaufen. Also das ist schon ein Sternhaufen, wo man davon ausgeht, dass die alle irgendwo aus der gleichen Riesenmolekülwolke entstanden sind.
Aber ja, aber das sind jetzt nicht alle Sterne im großen
Nein. Das sind viele Sterne dabei, die man vom großen Wagen kennt, aber eben nicht alle. Also das sind schon halt ein paar, die halt dann die gleiche Entstehungsgeschichte haben. Aber wenn man sich anschaut, wie wir unsere Sternbilder gemacht haben, ja, dann ist es eigentlich relativ klar, dass es da keine irgendwie gearteten astrophysikalischen Zusammenhänge geben kann, weil ja, wir haben die Anfang des 20. Jahrhunderts letztgültig festgelegt, die Sternbilder und die Sternbildgrenzen, und davor natürlich im Laufe der Jahrtausende einfach zum Himmel geschaut und wirklich verstehen, wie das ist mit Sternentstehung, Riesenmolekülwolken, Bewegungshaufen und so weiter. Das ist ja alles erst so im 20. Jahrhundert gekommen. Also die Sternbilder sind nie irgendwo unterteilt worden, unterschieden worden nach, ja, das ist jetzt Zufall so, was eine hübsche Figur war, und die gehören wirklich zusammen. Also es gibt immer wieder Gruppen von Sternen am Himmel, die zusammengehören, wie die Plejaden zum Beispiel, oder halt auch, wo es nicht so offensichtlich ist, wie eben bei dieser Ursa Major Gruppe und so weiter. Aber ansonsten, die Sternbilder haben mit, egal was du dir aus der modernen Astronomie aussuchst, nichts zu tun, weil die aus einer Zeit stammen, wo es keine moderne Astronomie gab. Also was auch immer für ein Zusammenhang zwischen Sternbildern und moderner Astronomie existieren könnte, ist reiner Zufall.
Ja, und es ist auch so, dass die zwar irgendwie vielleicht eine ähnliche Entstehungsgeschichte haben, die Sterne, aber jetzt auch nicht so ähnlich, ne? Also dann, ich meine, da ist die Sonne ja fast auch dabei.
Ja, genau. Wir gehören zum Randbereich von diesem Ursa-Major-Strom dazu. Also wenn man es so betrachtet, dann gehören wir da auch dazu, ja.
Also abgesehen davon sind die Sternbilder natürlich, wie du gesagt hast, vollkommen willkürlich und haben nichts mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Und das ist jetzt auch ein ganz seltener Fall, dass da überhaupt Sterne in einem Sternbild gibt, die tatsächlich auch irgendwie mehr oder weniger zusammengehören. Und so eigentlich ist die Unterscheidung Sternbild gehört nicht zusammen, ausgedacht, und Sternhaufen gehört zusammen. Und da gibt's halt das eine, das auch von Leuten oft mit dem Wagen verwechselt wird, mit dem kleinen Wagen. Die Plejaden, die diese Form haben, diese Kiste plus Anhängsel irgendwie, die eine ähnliche Form haben, und Leute dann oft irgendwie sagen so, oh, das ist der kleine Wagen. Ja, es ist halt noch viel kleiner.
Das spielt Matchbox-Auto, wenn man so will. Das ist ja wirklich, die Plejaden sind ja wirklich winzig.
Aber es hat die gleiche Form und die gehören halt wirklich zusammen. Also die sind wirklich ein Sternhaufen, der wirklich gemeinsam entstanden ist vor noch nicht allzu langer Zeit. Ja. Oder die Hyaden ist ein anderer von diesen. Das sind diese offenen Sternhaufen. Quasi so haben alle Sterne mehr oder weniger ihr Leben begonnen, als offener Sternhaufen, und dann driften sie halt langsam auseinander. Aber gute Frage, ja.
Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie an fragen@dasuniversum.at, damit wir sie beantworten können, wenn wir eine Antwort darauf wissen. Und eine Frage hat diesmal auch Evi an die Hörerschaft. Und was für eine Frage das ist, das werdet ihr jetzt gleich hören. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Was machen wir heute?
Wir machen heute etwas Vorweihnachtliches, weil ja Weihnachten mehr oder weniger vor der Tür steht und an Weihnachten die Hörerwünsche in Erfüllung gehen, habe ich mir gedacht, machen wir diesmal was Besonderes als Vorbereitung zu Weihnachten. Und zwar möchte ich auch mal jemanden einen Wunsch erfüllen. Habe ich mir gedacht, dass wir jetzt zu Weihnachten die Aufforderung machen, dass uns jeder aus der Hörerschaft gerne einen Film oder eine Filmempfehlung zuschicken kann. Und einen von denen werden wir dann bei der Weihnachtsfolge besprechen, habe ich mir gedacht. Das heißt, wir suchen Vorschläge für natürlich Weihnachtsfilme.
Okay, ich wollte gerade fragen, weil geht es jetzt um Weihnachtsfilme oder geht es um irgendwelche Filme?
Nein, natürlich sollen es Weihnachtsfilme sein und weil wir ja wir sind, wäre es natürlich am besten, wenn es Science-Fiction-Weihnachtsfilme sind.
Okay, Science-Fiction-Weihnachtsfilme. Ich wollte gerade sagen, es schlagen wir sicherlich 1 Million Leute stirb langsam vor.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht gibt es noch ein paar andere kreative Ideen dazu. Und natürlich würde mich dabei auch interessieren, welche Science euch denn in dem Film genau fasziniert hat, also welcher Aspekt ist es, weil es gibt ja oft mehrere Science-Sachen und da würde mich natürlich brennend interessieren, welcher Aspekt das denn jetzt ist von der Science, die in dem Film vorkommt oder besprochen wird, behandelt wird und die ihr besprochen haben wollt.
Ja, bin ich auch schon gespannt. Also ich habe auch schon überlegt, ob es einen Weihnachtsfilm gibt, der auch ein Science-Fiction-Film ist gleichzeitig. Also Fantasy und Weihnachtsfilme findet man ja jede Menge. Actionfilme und Weihnachtsfilme findet man jede Menge. Science-Fiction-Film und Weihnachtsfilm findet man auch. Es gibt tatsächlich einen Film, der definitiv ein Science-Fiction-Film ist und definitiv ein Weihnachtsfilm ist.
Und definitiv Doctor Who vorkommt, oder?
Ja, okay, gut, Doctor Who gibt es natürlich auch jede Menge Weihnachtsfolgen, aber du wolltest ja Filme haben. Wenn es um Serien geht, dann ist die Auswahl viel größer. Aber ich habe einen Film gefunden, der ein, wie gesagt, Film ist und ein Science-Fiction-Film ist und ein Weihnachtsfilm ist. Allerdings ist es ein Stummfilm aus dem Jahr 1913.
Oh, okay, gut, das ist nicht der, den ich im Kopf hatte.
Also weiß ich nicht, ob wir den besprechen. Vielleicht besprechen wir kurz in irgendeiner Weihnachtsfolge. Das ist der Film mit dem Titel A Message from Mars. Ich glaube gar nicht, dass es eine deutsche Version gibt, weil Stummfilme synchronisiert man eher selten. Also wird der wahrscheinlich auch auf Deutsch irgendwie A Message from Mars heißen. Ist aber der erste britische Science-Fiction-Film überhaupt. Mhm. Und zwar ist es im Wesentlichen eine Version der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, nur dass dem Geist der vergangenen Weihnacht kommt da irgendein Kerl vom Mars, der sich auch irgendwie unsichtbar machen kann, um dem bösen, geizigen Grießkram zu zeigen, was im Leben falsch läuft.
Okay, ja, klingt spannend. Und ein bisschen abstrus auch, aber okay, ja.
Aber das wäre der einzige mir bekannte reine Science-Fiction-Film und reiner Weihnachtsfilm. Also ich bin gespannt, was die Hörerschaft da noch findet dazu.
Okay. Hast du nachgesehen? Kann man den wo streamen?
Ja, den kann man sogar direkt von der Wikipedia-Seite aus anschauen. 1 Stunde dauert das Ding.
Ach cool, ja. Oh ja, das schauen wir uns doch an. Da bin ich jetzt neugierig, da hast du mich jetzt. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob wir vielleicht für dieses Special mal die Regel aufweichen sollten und vielleicht wirklich Serien-Specials auch zulassen sollten. Was meinst du?
Ja, das ist deine Rubrik, das musst du entscheiden.
Okay, ich mache es jetzt mal so. Also in erster Linie natürlich Filme, also damit habt ihr mich natürlich. Aber wenn euch jetzt eine Folge einfällt von einer Serie, die wirklich super duper Weihnachten mit Science verbindet und ein absolutes Must-See ist und ihr mich überzeugen könnt, dann dürft ihr mir ausnahmsweise auch eine Serienempfehlung schicken. Aber nur ausnahmsweise, nicht, dass das jetzt einreißt.
Okay, na dann schickt eure Empfehlungen an hello@dasuniversum.at und dann sind wir gespannt, was wir in der nächsten Folge Weihnachtliches zu sehen bekommen.
Ja, und bis dahin habe ich noch eine kurze Empfehlung, und zwar, weil ich die Zeit verkürzen möchte. Ich habe jetzt auf Amazon eine Dokumentationsreihe entdeckt, die heißt In Search of Tomorrow, die Geschichte des Science-Fiction-Kinos, und zwar der 80er Jahre. Also es ist wirklich eine Hommage an so Science-Fiction-Filme aus den 80er Jahren mit kurzen Hintergrundgeschichten. Ja, eine Folge dauert ungefähr 1 Stunde und ich finde die ganz unterhaltsam. Also für alle, die ein Faible für 80er-Jahre-Filme haben, speziell Science-Fiction-Filme, so wie ich, dann kann ich empfehlen.
Dann macht das und schaut nicht zu lange, weil ihr müsst euch ja Weihnachtsfilme wünschen, damit wir bei der nächsten Folge was zu besprechen haben.
Ja, stimmt, genau.
Dann wünschen wir frohe Weihnachten und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Tschüss. Ja, Ruth, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
Also als Kind bin ich ja voll auf diese alten Märchenfilme gestanden. Das waren immer so tschechische Filme, da gab's die waren immer im Wald und mit weißen Pferden und da gab's immer ein Prinzessin Fantagiro.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das war gut.
Zum Beispiel. War gut, oder? Naja, die Erinnerung ist irgendwie lückenhaft. Also ich könnte jetzt, ehrlich gesagt, wenn du mich so schnell fragst, nicht mehr die Geschichte nacherzählen, um die es gegangen ist. Aber es war immer sehr, ich weiß auch nicht.
Ein Film, den du wahrscheinlich gesehen hast, den du meinst, mit Prinzessin im Wald und so weiter, ist Drei Nüsse für Aschenbrödel. Das ist so der Weihnachtsfilm in Deutschland. Der läuft auf allen Sendern rauf und runter, vor allem im Osten von Deutschland. Das wird ein bisschen deutsche Hörerschaft wahrscheinlich steinig, aber ich habe den nie gesehen.
Ja, ich weiß nicht. Also schon schwierig, ne, mit dieser Weihnachtsunterhaltung, weil irgendwie ist man ja dann doch dabei. Man ist ja doch in dieser Gesellschaft groß geworden. Aber es ist dann immer alles so cringe, oder? Es ist,
Ich weiß nicht. Kommt immer darauf an, wie ich gerade so in Stimmung bin. Also mittlerweile ist ja Weihnachten oder Dezember durchaus auch arbeitsmäßig intensiver geworden als früher, weil da ist Hochsaison in den Theatern und mit Auftritten. Ja. Das heißt, da habe ich wenig Gelegenheit, so richtig so in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und dann überrumpelt mich das Fest dann meistens immer ein bisschen. Aber seit Drei Haselnüsse für Aschenbrödel habe ich es nie geschafft anzuschauen. Ist, vielleicht mache ich es dieses Jahr. Mal schauen. Tschechischer Film von 1973, den man, glaube ich, auch nur dann wirklich super findet, wenn man ihn schon als Kind gesehen hat. Ansonsten, wenn man es ihn heute anschaut, weiß ich gar nicht, ob er einen dann so catcht, wie er es früher gemacht hat. Aber vielleicht schaue ich mir mal an. Was ich wirklich gern habe als Film ist Schöne Bescherung, original ist Christmas Vacation mit Chevy Chase. Den hast du ja auch schon mal gesehen.
Ui.
Die Familie Griswold, den finde ich jedes Jahr, den finde ich großartig. Da amüsiere ich mich immer noch jedes Jahr drüber, wenn ich es schaffe, ihn mir anzuschauen.
Ja.
Das ist der mit dem Juppie-Ehepaar nebenan und mit der Weihnachtsbeleuchtung, mit dem Eichhörnchen im Weihnachtsbaum.
Gott, ja, oh Gott. Aber das ist auch so, es tut immer so weh, obwohl man natürlich, mit diesen ganzen Kindheitserinnerungen ist alles immer so, gleichzeitig, rinnt es einem dann immer so ein bisschen kalt über den Rücken runter.
Ja, aber sowohl in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel als auch in Schöne Bescherung wäre mir jetzt nichts an Wissenschaft bekannt. Also ich bin gespannt, ob es die Hörerschaft schafft, Science-Fiction-Weihnachtsfilme aufzutreiben.
Mhm, bestimmt. Kann nicht sein, dass es sowas nicht gibt, weil wenn es sowas nicht gibt, dann mal selber einen machen, oder?
Ja, ich meine, was wahrscheinlich viele einschicken werden, Alien versus Predator, glaube ich, das hat irgendwas mit Weihnachten zu tun. Oder
Wo ist da Weihnachten?
Ich weiß es nicht, ich glaube, irgendwo kommt der Weihnachten drin vor. Oder Gremlins, ist jetzt nicht Science-Fiction im engeren Sinn, aber Gremlins, da geht es um Weihnachtsgeschenke.
Ja, es kommt halt drauf an, was man genau mit Science meint und vor allem mit Science Fiction.
Also ich wüsste jetzt einen Film, der ein astreiner Science Fiction Film ist und wo Weihnachten jetzt nicht die Hauptrolle, aber zumindest einen wichtigen Aspekt darstellt. Den kennst du auch, den Film. Sag ich dir nachher.
Wo Weihnachten einen wichtigen Aspekt darstellt. Ein Science Fiction Film, in dem Weihnachten einen wichtigen Aspekt darstellt.
Wie gesagt, nicht der Hauptpunkt, aber etwas, was handlungstragend ist. Ja, ich sag's dir nachher. Aber vielleicht kommt die Hörerschaft auch drauf. Es gibt noch einen zweiten, das ist eher ein Fantasy-Film, nicht ganz so bekannter, aber da ist Weihnachten fast schon im Titel drin. Und da kommt sogar Astronomie vor, sehr schöne Astronomie. Aber ja, wir schauen mal, was die Hörerschaft sagt. Und wenn ihr Filme findet, die dann unter Umständen sehr obskure Filme sein könnten, dann freut sich Evi sicher, wenn ihr auch gleich mögliche Bezugsquellen dafür bekannt gibt, wo man das Ding dann auch anschauen kann, weil das ist dann oft schwierig.
Ich bin auch schon gespannt.
Du musst dann in der nächsten Folge dann ein Weihnachtsthema ausdenken.
Oh Gott.
Erzähl was über die Spitzen und den Sternen, die es in echt gar nicht gibt.
Ja, das sind wir aber schnell durch. So eine 30-Sekunden-Folge.
Nein. Ja, wir werden sehen. Nächste Woche.
Ich überlege mir was. Ich verspreche es.
Genau, in 2 Wochen wird es weihnachtlich und davor kann man noch schauen, wo man was erleben kann. Nicht nur auf Weihnachtsmärkten, sondern auch mit uns, denn wir sind auch unterwegs. Du bist immer noch am 11.12. in der Bücherei Meidling und am 12.12. im Hackerhaus in Bad Erlach. Das hast du letztes Mal schon gesagt.
So ist es, ja. Gut mitgedacht. Dann ist nichts mehr, wo ihr hinkommen könnt. Erst dann wieder nach Weihnachten natürlich zu den Bauern-Silvester-Shows, die Science-Busters-Bauern-Silvester-Shows mit mir und Florian.
Genau, und Martin Puntigam.
Das Dream-Team der Wissenschaftskommunikation.
Ja, sicherlich ist das so, genau. Mit Martin Puntigam machen wir Bauern-Silvester-Shows am 27. Dezember in Linz, am 28. Dezember in Graz und zweimal am 29. Dezember in Wien. Infos natürlich in den Shownotes. Wir sind auch am 6. Dezember, habe ich schon gesagt, zu Beginn, am 6. Dezember in Wiener Neustadt, das Universum, die Podcast-Show bei freiem Eintritt in der Bibliothek im Zentrum. Da könnt ihr gerne hinkommen.
Zeigt Wiener Neustadt, zeigt der Bibliothek im Zentrum, wie man diesen Saal wie leicht man diesen Saal vollkriegen kann, weil sie sagen, sie sind immer so, sie machen coole Veranstaltungen und sind dann oft irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass dann halt irgendwie nur 50 Leute dort sind, wobei irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, das ist ein großer Raum, ne?
Ja, der Raum ist groß, ja.
Passen sicher auch irgendwie an die, weiß ich nicht, 200 Leute werden da schon reinpassen, oder?
Ja, sicherlich glaube ich, dass da reingeht.
Also, kommet und nehmet alle davon.
Von was? Was sollst du nehmen? Wir bringen ja nichts mit.
Von uns, von unserer Weisheit, Humor, von guter Laune und Weihnachtlichkeit. Oh Gott, kann das jetzt endlich aufhören?
Wer macht die gute Laune, die Weihnachtlichkeit macht, das wärst du.
Du! Naja, ich bin ja normalerweise eher für die gute Laune zuständig, oder?
Na gut, dann mache ich halt die Weihnachtlichkeit.
Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Ja.
Und außerdem gibt es noch normale Sidesbuster-Shows, wo ich mit dabei bin, am 5.12. in Tulln und am 10.12. in Amstetten. Und dann natürlich auch die Silvester-Show im Stadtsaal in Wien.
Kommt zum Bauernsilvester, ist viel lustiger als die Silvester-Show.
Ja, ihr könnt überall hinkommen, ich möchte ja nicht vorstellen, wo ihr hinkommen sollst, aber
Bauernsilvester. Ist Silvester nicht wahrscheinlich eh schon ausverkauft mittlerweile?
Die eine ist ausverkauft, es gibt aber jetzt noch eine zweite Show am Nachmittag, die ist noch nicht ausverkauft.
Oh, na dann.
Also kommt dahin, wo ihr wollt und sagt Bescheid, dass ihr da hingekommen seid, weil dann freuen wir uns, wenn ich und Ruth, wenn wir Podcast-Hörerschaft auch in live treffen. Ich habe in Berlin viele getroffen. Ich war ja letzte Woche in Berlin bei einem Auftritt mit den Science Busters und da war sehr viel Podcast-Hörerschaft dabei.
Ja, da müssen wir irgendwie mal was machen, gell?
Genau.
Wir sind ja auch in Berlin, habe ich das schon erzählt? Habe ich das hier schon offiziell erzählt?
Ja, das erzählst du immer. S-Bahn, Bahnhof Berlin, bist angesprochen worden. Das hast du 5-mal erzählt, glaube ich.
Oh Mann. Ja. Hallo übrigens.
Ja, wer auch immer du bist, du hast bei Ruth einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Total. Na, vor allem, das passiert nicht so oft, oder? Stehst du irgendwie rum am Bahnhof, dein Zug fährt gerade ein, bist irgendwo ganz woanders und plötzlich sagt jemand, Entschuldigung, bist du Ruth? Die Astronomin? Ich habe mich schon sehr gefreut.
Vielleicht ist das der übliche Anmachspruch und das erste Mal war eine Ruth, die Astronomin ist. Also ich gedacht, wenn ich mal eine treffe, die Ruth heißt Astronomin ist, dann ist die urbegeistert, ja.
Voll, dann ordentlich.
Ja, bist du auch offensichtlich.
Und so schnell haben sich unsere Wege wieder getrennt. Das Leben ist ja tragisch. Gut.
Das sind die Veranstaltungen für 2024 und 2025. Gibt es natürlich auch noch jede Menge, aber das klären wir dann 2025.
So ist es. Und jetzt bleibt uns nur noch eins, wie immer, zum Schluss, nämlich uns bei euch für eure Unterstützung zu bedanken. Und ihr wisst, wir bekommen von niemandem Geld, nur von euch. Ihr habt uns finanziell in der Hand. Ja? Und das wird auch weiterhin so bleiben, sage ich jetzt mal, für die absehbare Zukunft. Und ihr könnt uns auf verschiedene Arten natürlich unterstützen, die nicht finanzieller Natur sind. Ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns hören, ihr könnt uns weitersagen, weitergeben. Ihr könnt so vielen anderen Leuten wie möglich da von dem Podcast erzählen und sie dazu zwingen, sich das anzuhören.
Es gibt übrigens, das habe ich vor kurzem erfahren, mittlerweile die Möglichkeit, bei Spotify Kommentare zu schreiben. Das habe ich nämlich erfahren, nachdem mir eine Hörerin geschrieben hat. Sie hat bei Spotify einen Kommentar geschrieben und dann sicherheitshalber nochmal per Instagram, glaube ich, an uns geschickt, weil sie nicht sicher war, ob wir das gelesen haben. Und dann habe ich erfahren, dass es bei Spotify Kommentare gibt. Da ging es um einen Hinweis zu dem Film, den wir erwähnt haben, Einstein und Eddington. Das war nämlich keine Serie, wie ich gesagt habe, sondern ein Film. Ich habe es dann in den Shownotes korrekt verlinkt. Ein Film mit Andy Serkis und David Tennant, die das gespielt haben. Und das haben wir als Kommentar bei Spotify bekommen. Und ja, man kann anscheinend bei Spotify Kommentare abgeben. Ich muss erst noch rausfinden, wo ich die genau lesen kann. Aber man kann es auf jeden Fall machen.
Ich wollte gerade sagen, Florian wird sie dann noch lesen, ich wahrscheinlich eher weniger. Und wenn ihr wollt, dass wir eure Kommentare wirklich lesen, dann könnt ihr sie entweder schicken an hello@dasuniversum.at. Fragen, wie gesagt, fragen@dasuniversum.at. Oder ihr könnt eurer finanziellen Spende einen Kommentar beifügen, den wir auch immer lesen, ja. Und das geht über spenden@dasuniversum.at, am einfachsten über PayPal.
Ja.
Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht. Wir bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich bei Bruno, bei Thomas, danke Stefan, danke Mario, Oliver, Daniel und danke Roman, ganz herzlichen Dank, und Walter.
Vielen, vielen Dank.
Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, bei Steady oder Patreon ein Abo abzuschließen, wo wir dann automatisch regelmäßig von euch unterstützt werden, was uns natürlich eine gewisse Planungssicherheit verspricht. Also da freuen wir uns auch, wenn ihr das macht. Und seit dem letzten Mal sind auf Steady und Patreon in unsere Unterstützerinnen-Gemeinde dazugekommen Marco und Nicole. Ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und ich habe währenddessen probiert rauszukriegen, wo ich Kommentare auf Spotify sehen kann. Das Problem ist, ich sehe zwar unseren Podcast bei Spotify und ich sehe, dass wir 946 Bewertungen haben mit insgesamt 4,9 Sternen. Ich hoffe, Ui. Dass es Maximum 5 ist, nicht 10 oder so.
Rotten Podcasts, oder wie ist das dann?
Ja, aber wenn ich da, ich sehe keine Kommentare und wenn ich auf die Sterne draufklicken will, um mehr zu sehen, dann sagt man mir, hör dir erst die Show an. Nur Hörerinnen dieser Show können sie bewerten. Also ich offensichtlich muss man auf Spotify das anhören, um es bewerten zu können. Und ich höre ja meine Podcasts nicht bei Spotify und den Podcast hier höre ich sowieso nur ganz selten, weil ich ihn eh schon höre, wenn ich ihn mache.
Du musst ihn eh schon stundenlang hören, während du ihn schneidest.
Das auch nochmal, ja. Also ja. Irgendwo wird man die Kommentare vielleicht sehen. Sachdienliche Hinweise nehmen wir auch gerne entgegen.
Oder screenshottet sie und schickt sie uns. Na, vielleicht lieber nicht. Wie viel 100?
Oh Gott. Ja, es sind dann die Bewertungen. Da hat jemand Sterne vergeben. Sterne vergeben konnte man auf Spotify ja eh schon immer. Aber jetzt kann man anscheinend ja. auch Kommentare dazu schreiben.
Okay, also kommentiert bitte fleißig und fröhlich auf Spotify. Kann nie schaden. Aber am besten schickt ihr, wenn ihr wollt, dass wir auch was davon mitkriegen, schickt uns den Kommentar nochmal als E-Mail. Ja. Ganz klassisch.
Oder wie gesagt, geht auf dasuniversum.at. Das ist unsere Seite, da kann man auch Kommentare schreiben zu den Folgen. Da sehe ich es dann auch, ja. Da kriege ich jedes Mal eine E-Mail, wenn jemand einen Kommentar schreibt. Ja.
Macht das.
Ja, macht das.
Wir wollen euch hören, wir wollen eure Nachrichten hören bzw. lesen.
Genau, macht das und wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, dann kauft das neue Buch von Roth, Sternenjahr auf Unsichtbar. So ein bisschen Werbung machen, das kann man schön unter den Weihnachtsbaum legen. Könnt ihr auch Bücher von mir kaufen, da gibt es sogar kein neues. Obwohl nein, es gibt ein neues, das kann man vorbestellen, das erscheint erst nächstes Jahr, aber man kann schon vorbestellen, es ist ein Hörbuch. Sternengeschichten, das Hörbuch.
Heißt das auch wirklich so? Sternengeschichten, das Hörbuch.
Es heißt Sternengeschichten, die Geheimnisse des Universums.
Oh.
Ist genannt. Und es ist jetzt nicht einfach nur rauskopierte Podcast-Folgen. Es sind natürlich schon Podcast-Folgen, die da die Basis sind, aber sie sind natürlich alle überarbeitet. Sie sind so zusammengestellt, dass es einen halbwegs vernünftigen roten Faden gibt. Und ich habe sie dort, wo es nötig war, erweitert. Ich habe auch ein paar Kapitel dieses Hörbuchs quasi komplett neu geschrieben. Also es ist schon was dabei, was auch Leute interessieren könnte, die den Podcast schon hören. Und es wird es als CD auch geben. Natürlich kann man das bei wo halt man irgendwie so Spotify oder keine Ahnung, wo Audible, wo man überall seine Hörbücher herkriegt. Aber wer gerne etwas in der Hand haben will, was man mir zum Beispiel vorlegen kann, damit ich meinen Namen draufschreibe, kriegt das Ganze auch als MP3-CD. Also da ist jetzt eine CD drin mit MP3s drauf, wo man dann das Ganze auch hören kann, ohne dass man sich mit dem Internet verbinden muss.
Wie wild. Eine MP3-CD.
Ja. Er erscheint erst nächstes Jahr im März, aber ist auch schon vorbestellbar.
Seinen Namen schreibt er übrigens nie drauf, das kann ich euch gleich sagen. Er macht immer nur FF.
Na, da ist der Rest vom Namen, das ist halt eine Unterschrift. Ich meine.
Kauft es, kauft alles. Ja, kauft, genau. kauft.
Genau, das ist Weihnachten. Das kauft alles, was es zu kaufen gibt. Oder macht es einfach nicht und lest Bücher, die ihr zu Hause habt. Oder geht in die Bibliothek und holt euch da Bücher zum Lesen. Oder hört euch Podcasts an, für die ihr nichts zahlen müsst. So wie diesen hier, was das nächste Mal in 2 Wochen möglich ist, wenn dann Weihnachten schon vor der Tür steht. Und hoffentlich den richtigen Lagrange-Punkt findet, dass es noch reinkommt. So, jetzt hören wir auf.
Alles untergebracht.
Macht das
Bis
gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.